Ja, willkommen zu Liedkultur mal wieder. Ich freue mich, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Das ist, glaube ich, eigentlich hier die Oktoberausgabe, die wir Ende November machen. Ja, hallo Unique.
Hallo.
Ja, Unique ist hier. Ein Künstler, den ich überschrieben habe mit Konzeptkunst oder Konzeptkunst. Also Konzeptkunst gibt es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Und das, was er macht, nennt sich offiziell, wie war das noch? Newbrow, ne?
Ja, Newbrow.
Genau. Das muss ich ja wieder verlinken. Ah, es gibt wieder Shownotes. Da erstmal gleich der Hinweis. Shownotes, die werden auch gemeinschaftlich erstellt, hoffentlich. Also der Chat beteiligt sich hoffentlich. Da habe ich auch schon was eingetragen, aber das mit der Newbrow habe ich noch nicht eingetragen. Was ist Newbrow? Erzähl mal kurz.
Newbrow kommt eigentlich. Es gibt die Kunstrichtung Lowbrow und Highbrow, wo das Brow wirklich von der Augenbraue kommt. Und das ist da, wenn die reichen Kunstleute, die in so Ausstellungen gehen und sich dann neue Bilder von Künstlern anschauen und sie dann die Augenbraue hochziehen eben, dann ist das Highbrow. Und wenn sie die Augenbraue runterziehen, dann ist das Lowbrow. Und aus dem ist dann jetzt eben Newbrow entstanden.
Mhm.
Mir wurde das auch von meinem Galeristen gesagt.
Aha.
Ja.
Ja, gut, also da haben wir wieder was gelernt. Also es ist eigentlich nicht Konzeptkunst. Gut, Konzeptkunst gibt es ja eben auch schon lange nicht mehr. Das ist ja mehr so 60er, 70er Jahre. Mir fiel das nur so spontan ein. Aber warum mir das spontan einfiel, das erkläre ich aber später, wenn wir dann bei deiner Kunst auch sind. Also, du bist Unique, das ist natürlich ein schöner Nick. Und was machst du eigentlich?
Angefangen von Musik eigentlich über Kunst auf der Straße, Installationskunst, im Internet Kunst.
Das ist ja fast wie auf der Straße.
Ist fast wie auf der Straße, genau.
Und was noch mehr, ich habe es mir ja aufgeschrieben. Jetzt beantworte ich hier schon die Fragen für die Zuhörer. Also ich habe noch aufgeschrieben, Deko?
Deko hätte ich jetzt auch eher so als Installation oder sowas gesehen.
Mhm, okay.
Jo, und
was ist Deko überhaupt?
Dekoration von Events, sage ich mal, so Partydekoration von Partys in Bayern, in Italien. Und oder sowas zum Beispiel wie in Berlin, da habe ich die letzten beiden Kongresse des B01 gestaltet. Das ist oben der große runde Raum unter dem Hörsaal, für die, die den Kongress kennen.
Berliner Kongresszentrum, genau am Alexanderplatz, wo der Chaos Communication Kongress stattfindet.
Ein sehr interessanter Raum zum Gestalten, da er rund ist.
Mhm. Ja, ich finde das überhaupt ein ganz toll. Also schon die Gestaltung oben von dem Vortragsraum. Das ist ja total klasse. Das ist ja eigentlich noch aus der DDR, aber sieht so aus, als käme es aus direkt von den Klingonen.
Diese Beleuchtung ist toll.
Ja, das ist irgendwie ein toller Raum. Auch deshalb will ich ungern da raus mit dem Kongress, aber gut, mich fragt ja keiner. Okay. Deko, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Videos?
Ja, Videos wenig, aber auch Videos. Also ich habe schon 4 Videos geschnitten. 2, die eher in Musikrichtungen gingen, wo ich wirklich selber gemacht ist die Musik jetzt nicht. Geht eher unter die Richtung Bastard-Pop. Man nimmt 2 Sachen, die vielleicht auch gar nicht so zusammenpassen und macht die dann, das wird dann passend gemacht.
Mhm.
Und da habe ich die Videos dann zugeschnitten auch, und die anderen beiden sind über Bilder, die ich im ganzen Jahr gemacht habe. Diese sind einfach aneinandergereiht, auch mit passender Musik.
Mhm.
Das gibt's dann auf YouTube.
Oh, ja, toll.
Oder gab's, das wird dann auch manchmal wieder rausgestrichen und dann stellt man es wieder rein.
Aha, müssen wir dann nochmal verlinken. Ich habe jetzt bisher nur deine Hauptseiten da verlinkt, aber da ist das vielleicht auch zu finden, ne?
Nee, habe ich glaube ich gar nicht online gestellt.
Ja, müssen wir dann nochmal gucken. Also, dann habe ich aufgeschrieben, Typografie. Gut, das hängt natürlich eng mit Street Art zusammen. Aber ich habe es nochmal extra aufgeschrieben.
Ja, das kommt so ein bisschen aus meiner Lehrbahn.
Mhm.
Da wurde ich, also ich habe mich, sagen wir so, ich habe mich vorher schon für Street Art und Graffiti, wobei Street Art ist eher so ein Schimpfwort mittlerweile, finde ich, mit bunter Schrift auf der Straße beschäftigt.
Mhm.
Und da war dann Typografie im Studium sehr, sehr interessant für mich, dass man da wirklich mal lernt eigentlich, worum es bei Buchstaben geht. Ja, also ja. Genau.
Was hast du denn studiert, wenn wir schon mal dabei sind?
Grafikdesign, Modedesign und Kommunikationsdesign.
Ah ja, das klingt doch irgendwie sehr modern, vor allen Dingen mit dem Kommunikationsdesign. Und ich finde, das ist eben genau das, jetzt sind wir schon bei dem Punkt, warum Konzeptkunst, meine Konzeptkunst, wenn ich das richtig verstanden habe, das muss ich dann auch nochmal verlinken oder es trägt jetzt jemand schnell den Link ein. Ich arbeite gerade hier mit 2 Computern und einem Mischpult, da bin ich so ein bisschen überfordert, weil ich nun gar nicht multitaskingfähig bin und ich muss mich auch noch mit dir unterhalten dabei. Das ist nochmal besonders schwierig. Also Konzeptkunst ist halt besonders, soweit ich weiß, ich muss das in der Wikipedia nochmal nachgucken, gerade auch dieser Punkt Kunst als Mittel der Kommunikation, ne? Und dass halt damit die Leute irgendwie beeinflusst werden sollen, sozusagen was lernen sollen und dann
zum Nachdenken, ja, zum Nachdenken werden sollen, genau. Eigentlich.
Genau. Und deshalb passt das eigentlich als Bezeichnung ganz gut, obwohl das jetzt nicht mehr die derzeitige, eine derzeitige Kunstrichtung ist. Genau, ja, und Street Art ist ja eben auch genau sowas. Ne? Da macht man ja Kunst im öffentlichen Raum und das soll ja immer anregen, oder? Du guckst so ein bisschen.
Also die Street Art, eigentlich kommt das Ganze aus der Bronx, wo Leute sich mal ihre Reviere markiert haben, was dann diese hässlichen Tags wurden, wo dann eben die Gangs an die Ecken geschrieben haben. Diese Dinger haben sich dann irgendwann mal ein bisschen aufgeblasen. Das nennt man dann Throw-Ups. Das sind dann jetzt noch nicht so wirklich diese Graffitis, die man draußen sieht, so diese großen Schriftzüge. Ein Throw-Up ist meist zweifarbig, maximal dreifarbig und ist eher schnell gezogen, sind aufgeblasene, große, bunte Buchstaben. Und daraus hat sich dann wirklich diese Kunstform Graffiti erstmal entwickelt. Wo da steckt wirklich sehr, sehr viel Ahnung bei vielen von Typografie, Farbe, Form, Komposition. Steckt sehr, sehr viel Ahnung bei den meisten drin. Also natürlich auch nicht bei allen, wie man es so draußen sieht, aber man muss auch lernen.
Ja.
Ja, und aus dieser Richtung hat sich dann ja auch erstmal entwickelt, dass man auf der Straße Sachen macht, dass man auch mal andere Sachen auf die Straße malt. Es gibt Leute, die kleben da Sachen hin, die tapezieren Sachen, die machen Skulpturen und tun die irgendwo hingipsen. Also die verschiedensten Arten gibt es da mittlerweile. Irgendwas irgendwo hinnageln.
Genau. Ja, darauf wollen wir ja noch kommen. Also erstmal, wir sind ja immer noch bei dir selbst, also was du so machst. Und Typografie hängt natürlich da gerade mit Sweda zusammen und das, mit deinem Studium hast du ja schon erzählt. Wie ist es denn mit deinen Vorbildern?
Vorbilder, erstmal Musik oder
erstmal
generell?
Kunst, erstmal nicht Musik, auf die Musik wollte ich gleich noch kommen.
Okay, Kunst. Also auf alle Fälle Michelangelo, Dali sehr, sehr groß, geistig wahnsinnig großer Vorreiter eben gewesen, genau wie Leonardo da Vinci auch, also viele Leute, die halt einfach den Leuten das erste Mal was gezeigt haben, deswegen sind die auch so groß geworden. Mhm. Oder wie die, jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff, Impressionisten, die Maler des Lichts, die halt zum ersten Mal halt dann Licht malen wollten. Und, oder, ja, Picasso fand ich jetzt, muss ich sagen, nicht so mit dem Kubismus, der gedankliche Ansatz ist sehr gut, aber also ich fand es jetzt nicht so, dass er so gehypt werden muss. Da war Dali danach um einiges härter. Also der hat ja Picassos dann irgendwie schon mit 16, 17 gemalt, war dann bei 19 schon beim Fotorealismus angekommen. Wo manche noch nicht mal in ihrer ganzen Karriere ankommen. Ja, dann auf alle Fälle H.R. Giger aus der Schweiz. Von den Ideen her noch Banksy, auf alle Fälle sehr, sehr großer Künstler, der jetzt rausgekommen ist. Eigentlich erst, also der ist eigentlich auch noch nicht so alt, aber hat die Welt schon sehr in Aufruhr gesetzt. Den sollte eigentlich jeder kennen.
Da gibt es einen Film, ne?
Über den, ja, Behind the Gift Shop.
Behind the Gift Shop, genau.
Da sollte man sich auch den B-Part anschauen, auf alle Fälle. Ich weiß nicht, ob es den im Netz gibt oder ob es den nur auf der DVD gibt. Auf jeden Fall gibt es da... Der Film geht ja eigentlich gar nicht um ihn, sondern es geht darum, wie ein Film über ihn gemacht werden soll, der zum Schluss nicht über ihn geht. Also
genau.
Ist ziemlich witzig.
Ja, das ist ziemlich witzig.
Und
ja,
bei dem B-Teil ist eben wirklich dieser Film eher um ihn. Den finde ich sehr schön.
Mhm.
Sonst Markus Müller noch, den muss ich auf alle Fälle noch sagen. Das ist ein Münchner Künstler. One ABC ist das.
Mhm. Okay, Markus mit Karl werden wir nachher noch finden. Vielleicht findet der Chat die Leute. Das wäre hilfreich, denn das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Ja, genau. Ja, Behind the Gift Shop unbedingt sehen. Ist halt wirklich ein ganz, ganz eigenartiger Film. Und dann weiß man auch was über Banksy, den ich natürlich falsch geschrieben habe. Gut, okay, danke an den Chat. Und nochmal, jetzt, wo ich schon gerade was falsch geschrieben habe, kann ich auch wieder den Oberlehrer spielen, weil hier einer Da Vinci reingeschrieben hat. Also bitte, tut mir einen großen Gefallen. Der Mann heißt einfach nur schlicht Leonardo und sonst nix. Er kommt aus einem kleinen Dorf, und das ist wirklich ganz ein ganz billiges kleines Dorf, auf dem Lande in der Nähe von Florenz. Und dieses kleine Dorf heißt Vinci. Das ist also der Leonardo aus Vinci. Und der heißt nicht Da Vinci, nur mal so. So, jetzt genug gerentet. Muss sich doch endlich mal durchsetzen. Aber man kann es den Leuten nicht recht machen. Gut, jetzt hat jemand Da Vinci wieder gelöscht. Das kann man da stehen lassen, weil der daher ist. Aber nicht sagen, das ist der Da Vinci oder der Da Vinci Code oder. Das geht nicht. Ja? Dann wenn schon überhaupt der Leonardo Code. Ja, die Leute, die nämlich nicht viel. Also nicht so berühmt waren früher, also berühmt dann schon, aber die halt aus einfachen Verhältnissen stammten, hatten eben nur einen Vornamen. Und deshalb hat man dann dazu gesagt, der kommt aus Vinci, weil es halt viele Leonardos gab. Ja, okay, den können wir nachher nochmal aufgreifen, den Leonardo, weil
der ist interessant.
Weil der mich vor allen Dingen auch an ein Kunstwerk von dir erinnert. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Aber jetzt erstmal zur Musik. Du machst ja auch Musik. Das ist ja das Tolle, wir machen ja heute nicht nur was über bildende Kunst, sondern auch über Musik, was ja auch eine Kunst ist. Aber ja, was machst du für Musik?
Also ich komme aus ganz früher, angefangen habe ich bei Drum and Bass eigentlich. Das ist jetzt schon viele Jahre her.
Mhm.
Produziert habe ich eher Bastard-Pop, was ich vorher schon gemeint habe, so Mashups. Von Drum and Bass ging es dann irgendwann mal hin über Elektro zu Dubstep, wo ich jetzt eigentlich gerade die letzten Jahre mich aufhalte. Und von Dubstep muss ich sagen, ja, langsam ist fehlt auch irgendwas Neues. Glitchstep ist jetzt rausgekommen, habe ich jetzt auch ganz neu gelesen, dass es Glitchmob ist. Ein sehr toller Interpret, falls ihn irgendjemand kennt. Glitchmob. Ich kann das mal reinschreiben.
Ja, mach mal.
Ich glaube, die schreibt man so.
Mhm, Glitchmob. Ah,
genau,
ja.
Und ja, schwierig, diese Musikrichtung zu beschreiben. Es ist so zwischen Dubstep und Elektro. Mhm. Und die nennen irgendwie, habe ich jetzt das erste Mal, habe ich es im ID3-Tag gelesen, Glitchstep.
Mhm.
Ja.
Ah ja.
Ja.
Ja, da kann ich mir nichts drunter vorstellen, aber wenn wir die Links dazu bekommen hier, ich hoffe ja immer noch auf den Chat, der ist auch sehr fleißig schon, sehr schön, dann haben wir auch die Links und dann können sich die Leute das hinterher anhören.
Ich kann das ja mal auf YouTube oder so suchen, ob man da was findet.
Ja.
Die haben zum Beispiel bei dem neuen Tron-Film, da ist ja der Soundtrack komplett von Daft Punk.
Geiler Soundtrack.
Genau, also, und da sind auch zwei Glitchmob-Remixe dabei.
Mhm. Ja, also der Film, die Handlung von dem Film ist ja total bescheuert, aber diese Musik und die Bilder dazu, also diese Motorradsachen da und dann die Musik dazu in 3D, dann auch noch die Bilder, also finde ich ganz hervorragend.
Eye Candy.
Könnte man ständig sehen.
So, ich kann das mal pasten hier, das ist eigentlich das Schönste von denen oder wie ich auf die gekommen bin.
Am besten gleich ins Pad.
Ins Pad, das müssen wir mal aufmachen kurz.
Einfach klicken, das ist da ein Link im Chat. Dann haben wir es leider an der richtigen Stelle.
Fenster größer.
Naja, ist auch egal. Machen wir lieber weiter. Wir haben ja ein bisschen Publikum, das sich da beim Fettschreiben beteiligen kann. Wir haben noch immer mehr, das ist sehr schön. Also, wie gesagt, Glitchmob kenne ich nicht genau, aber wenn das so ein bisschen auf Tron hinausläuft, also dann bin ich schon ganz begeistert. Das muss ich mir dann anhören. Ja, Musik. Gut, dann haben wir die Vorbilder so ein bisschen abgearbeitet. Also du machst ja vor allen Dingen Musik auch, indem du auflegst.
Ja.
Ne? Ja. Was legst du? Also du legst dann auch solche Sachen auf?
Ja, gerade Dubstep, das ist in Berlin ein bisschen schwierig, obwohl ich sagen muss, dass die Leute, also in der Bar 23 habe ich jetzt ein paar Mal aufgelegt.
Mhm.
Und wenn man die Leute langsam hinführt, das heißt, wenn man nicht so gleich damit anfängt, sondern wenn man erstmal mit so einem Berlin Elektronik, bisschen Tech House oder was hier so gespielt wird, kommt und dann so langsam über Elektro in diese Richtung geht, muss ich sagen, wird es auch sehr gut angenommen. Also ich habe gute Response gekriegt.
Ja.
Allerdings selber zum Weggehen, muss ich sagen, bin ich hier schon so ein bisschen enttäuscht.
Ja, also ich habe dich ja mal auch gehört, als du aufgelegt hast, und da gab es ja allgemeine Unmutsäußerungen, als du angefangen hast, weil das halt sehr langsam und sehr leise losging mit so Einzeltönen. Und ich fand das toll. Also das fand ich sehr gut. Und das war vor allen Dingen da auch in dem Ambiente, wo wir waren. Das war damals im Stadtbad Wedding.
In dem Boilerroom unten.
Super, weil das halt wirklich zu dem Boilerroom super passte. Da kamen also wirklich so Einzeltöne. Das waren so, ja, so klavierartige Synthesizer-Töne, die aber so ein bisschen auch, man konnte sich gut vorstellen, wie da so das Wasser tropft.
Ja, aber mit einem massiven Bass teilweise unterlegt. Mhm. Also, ja.
Also fand ich ganz großartig. Aber das war wieder etwas, was ich noch nie gehört habe. War das Glitchmob oder?
War da nicht dabei. Das war,
was waren das?
Das, was dir, glaube ich, so gefallen hat, das war ein Massive Attack Remix.
Mhm.
Den habe ich, glaube ich, sogar von Gregor bekommen.
Mhm. Mhm. Ah ja.
Ja.
Also fand ich wirklich großartig. Es gab einige Leute, die sagen, was ist denn das? Ist ja irgendwie... Ist das jetzt Klassik oder so? Also es gab ein paar
komische Bemerkungen. Stimmt, eins war dabei. Eins mit Geige war eins dabei. Das war von Glitchmob. Warrior Concerto.
Ah ja. Ja, genau. Also fand ich wirklich gut. Also sonst bin ich ja nicht so der Elektro-Fan, aber das war wirklich klasse.
Ich muss sagen, ich habe auch für diesen Abend, also ich habe eine Woche oder so gedickt, nennt man das ja. Wenn man Tracks sucht, das kommt auch aus dem Plattendicken.
Mhm.
Jetzt ist halt MP3s Ding, also Ordner klicken und vorhören teilweise.
Und gleich aufschreiben, diggen, das ist das.
Und also ich habe drauf geachtet, dass ich Musik nehme, die zu der Örtlichkeit passt.
Mhm.
Dass sie irgendwie dazu passt.
Ja, für alle, die das Pech hatten, nicht dabei gewesen zu sein. Es war also eine Party zum Jubiläum des Chaos Computer Clubs, der ist ja gerade 30 geworden. Und sie fand statt im Stadtbad Wedding, ein ehemaliges Hallenbad. Und da waren wir im Keller. Also es ist nicht einfach nur ein Keller, sondern da sind natürlich die Pumpen und die Wassertanks und so. Und das Heizkraftwerk, die haben ein eigenes Heizkraftwerk da unten. Und dort in diesen katakombenartigen Sachen da waren wir. Und war natürlich ein ganz tolles Ambiente irgendwie. Also ich fand es ganz toll. Es war eine tolle Party-Location. Das Einzige ist das mit den Fluchtwegen. Da habe ich so ein bisschen mit der Angst gekriegt, weil es dann auch sehr voll wurde. Genau, Exit through the Gift Shop, nicht Behind the Gift Shop. Exit through the Gift Shop, so ist der Name. Von dem Film, Entschuldigung, jetzt ist wieder Multitasking. Also wie gesagt, das war auch so eine Art Giftjob, wo der Exit fehlte. Also ich fand es ein bisschen eng also die Ausgänge, aber sonst eine ganz großartige Location. Also muss man wirklich sagen, also das ist richtig toll. Und natürlich auch so richtig hackertypisch, weil das ja alles, da ist ja auch nochmal so ein Hackerlabor, die Raumfahrtzentrale und die ist da im ehemaligen Solarium und dann auch im Keller da diese verwinkelten Räume, also ganz großartig. Und da passt dann natürlich die Musik super. Und es ist zum Beispiel auch eine Musik, zu der man sich auch noch ganz gut unterhalten kann. Das ist ja auch mal was Schönes. Und die Leute haben sich alle lange nicht gesehen und kamen ja von überall her. Also wie gesagt, tolle Party. Also merkt euch das vor. dass also wie gesagt, fürs 40-Jährige oder 35-Jährige gibt es dann sicherlich wieder eine. Ja, gut, dann...
Das 32-Jährige.
Das 32-Jährige. Also wegen umgekehrt ja. 23. Naja, ist jetzt ein bisschen schlecht. Das ist immer das Problem. Naja gut, 42 wird nochmal eine große Party sein.
Auch wegen ja.
42. Das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Also bitte merkt euch das vor. Zu 42 gibt es dann wieder eine Party, die man nicht verpassen sollte. Ich muss wirklich sagen, ja, die 23 Jahre CCC-Party war super und ist mir bis heute im Gedächtnis. Da habe ich das erste Mal jemanden gesehen, der so ein Bluetooth-Teil am Ohr hängen hatte, was dauernd blinkte. Das war Pavel Meyer. Und ja, und dann jetzt hier die 30 Jahre, also 42, also es ist immer wieder nett. Gut, weg mit der Nostalgie. Nein, Bonus lenkt mich auch nicht ab, das bin ich selber. Und wir waren beim Thema Musik, Vorbilder haben wir. Ja, jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, Zahlenspiele bei der Musik. Das ist ja auch was, was dich auszeichnet, ne?
Viele Mixe von mir dauern
23 Minuten.
Und 35 Sekunden oder sowas.
Ach so.
Ja. Und oder wenn man es irgendwie schafft, die Dateigröße noch schön hinzukriegen.
Mhm.
Kann man auch teilweise Schrott reinpacken, an den man nicht hört. Hauptsache, es sieht schön aus.
Ja. Damit sind wir dann auch wieder bei deinen künstlerischen Vorbildern, denn natürlich spielen Zahlen im Symbolismus eine große Rolle. Da wären wir bei Dalí. Die spielen aber auch schon in der Renaissance eine große Rolle. Also Leonardo, klar, immer mit Proportionen und Zahlen. Und von daher passt das wieder alles wunderbar zusammen. Ja.
Da kann ich empfehlen, da gibt es gerade eine ganz tolle Doku im Internet über Leonardo da Vinci. Da muss ich mal kurz schauen.
Ja, schau mal. Schau mal.
Ob ich das finde. Das ist, da geht es um ein Bild, was von ihm gesucht wurde. Also es ist von ihm ein wahnsinnig tolles Bild wohl gemalt. Und
von ihm gemalt?
Ja, aber...
Also nicht, wo er drauf ist, sondern...
Von ihm gemalt.
Ja, ja. Es gibt ja auch Porträts von ihm.
Das wurde bis jetzt noch nicht gefunden. Das heißt, man weiß, dass das gemalt wurde und es wird eben dieses Bild gesucht und es ist hinter einem anderen Bild, also es wurde drüber gemalt. Ein anderer Künstler musste diese Kirche dann, also ich krieg's jetzt auch leider nicht ganz mit Namen hin. Ich suche mal kurz, das habe ich hier irgendwo unter Dokus gespeichert. Das heißt The Da Vinci Detective, genau.
Und schon wieder The Da Vinci. Oh. Naja.
Gut. Okay, jetzt mal vom Titel abgesehen, ist eine zweiteilige Doku ist echt sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Lernt man viel über Da Vinci und ist.
Über Leonardo.
Okay, okay. Das war jetzt vom Lesen her. Lernt man viel über Leonardo.
Mhm.
Und auch ein bisschen, kriegt man so ein bisschen Eindruck, wie dieser Mensch gedacht hat und auch wie Leute nach ihm gedacht haben, dass sie selbst, wenn sie ihn übermalen, in dieses Bild auch was einbauen. Da ist dann auf einer Flagge. Ganz im Hintergrund, also auf 5 Meter oben, das mussten die erst mit der Leiter, sind die hoch und dann haben die das ganze Bild abfotografiert und dann haben die auf dieser Flagge was ganz Kleines entdeckt, was dann darauf gedeutet hat, dass hinter diesem Bild, es war dann die linksobere Ecke von dem Anfang von Leonardos Bild und dann war halt quasi Leonardos Bild wirklich dahinter und der Künstler hat es nicht geschafft oder wollte nicht dieses große Kunstwerk zerstören und hat davor gemauert und hat dann sein Bild drüber gemalt bei der Renovierung der Kirche. Also sehr, sehr tolle Geschichte. Und dann sind sie irgendwie mit modernster Technik hin und was weiß ich was für Strahlung. Und dann konnten die eben irgendwann, wenn sie auf die richtige Stelle geschaut haben, hat man dann auf einmal dieses tolle Bild gesehen. Fällt gerade leider nicht der Name ein.
Ja, das müsste man aber herausfinden können. Vielleicht findet es jemand im Chat. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, also Leonardo hatte sowieso immer so ein bisschen Angst um seine Werke. Es gab ja damals noch keine Patente und keinen Urheberschutz. Und das hat die Leute auch nicht so gestört. Und Leonardo hat dann zum Beispiel bei seinen technischen Aufzeichnungen hat er eine ganze Menge Zeugs erfunden. Unter anderem auch Flugzeuge, die wurden dann nur nicht gebaut, aber es gibt diese Zeichnungen.
Flugapparate.
Flugapparate, also ja, genau. Die kann man übrigens sehen, die sind, glaube ich, dauerhaft ausgestellt in Amboise in Frankreich, wo Leonardo gestorben ist. Der ist nämlich später dann nach Frankreich geholt worden. Und dort habe ich mal diese, da ist ein Museum, da sind also diese Pläne ausgestellt. Er hat auch eine Taucherglocke gefunden, die ist auch, glaube ich, sogar gebaut worden. Und damit man ihm das nicht stiehlt, hat er da kleine Fehler eingebaut in die Zeichnung.
Das stimmt.
Also diese Taucherglocke hat ein Loch an der Seite, wo das Wasser immer dann reinlaufen würde. Und das war natürlich nur als Trick, damit man ihm seine Erfindungen nicht wegnimmt. Und er hat seine Aufzeichnungen auch zum Teil in Spiegelschrift angefertigt. Das muss man sich ja vorstellen. Der Mann hat aus freier Hand in Spiegelschrift geschrieben. Also
und
das muss man erstmal können.
Sauber auch.
Ja,
also
super,
wenn man
sauber
sich das anschaut, ist unglaublich.
Das muss man erstmal trainieren. Ja, naja, wenn ich mir irgendwann mal die Flossen breche, dann mit der linken Hand schreiben muss, dann werde ich das mal üben.
Kann man auch gleich noch
spiegelverkehrt schreiben. Genau, dann passt das auch. Ja, ich bin ja so ein erzwungener Rechtshänder, ne? Deshalb, ich müsste eigentlich auch mit links schreiben können, würde ich mir das an, wenn ich mich mal wieder dran gewöhne. Gut, ja, okay, jetzt zurück zum Thema. Also Leonardo sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen und da hat auch jemand schon was gefunden, der Da Vinci Detective. Ah, oh, dieses Da Vinci regt mich auf, aber gut, es muss jetzt so sein. Ja, und genau, also Erfinder und Maler und hat ja auch einige der größten Kunstwerke erschaffen. Die sogenannte Mona Lisa oder die Gioconda gilt ja als das größte Kunstwerk überhaupt. Hängt angeblich im Louvre, so genau weiß man das nicht, ob das wirklich noch das Original ist, was da hängt. Und es hängt ja auch hinter so viel Panzerglas, dass man es gar nicht richtig wahrnehmen kann. Es sind immer so viele Leute drumherum. Also ich war mehrfach im Louvre, war immer total enttäuscht.
Aber ich weiß auch nicht, ob da hinter diesem Panzerglas das Original hängt.
Ja, das glaube ich auch nicht mehr. Das werden sie woanders eingestellt haben.
Safe. Und
ich meine, das ist natürlich ein Kunstwerk, was man sowieso nie verkaufen könnte, wenn man es stiehlt. Aber es ist natürlich schon eins, was sicherlich jeder haben will, weil es als das größte Kunstwerk schlechthin gilt. Weißt du eigentlich, warum? Was ist da so gut dran?
Ich muss sagen, ich hätte das jetzt anders gesagt. Ich bin da auch so ein bisschen anderer Meinung. Also viele Kunstwerke, die so als die größten Kunstwerke so hingestellt werden, sind echt, wurde sehr viel meiner Meinung nach von der Kunstmarktkunst hingehoben, wo es gerade ist. Und die Leute probieren eigentlich nur mit einer irrealen Summe irgendwann zum Schluss den Gedanken des Künstlers, also wirklich diesen Gedanken zu kaufen. Also so kommt mir das vor. Und viele, glaube ich, also das ist eben auch das Schlimme an der Kunstmarktkunst, dass viele kennen sich gar nicht aus, die kaufen das Bild, weil das ist,
ja,
die können sich die Mona Lisa leisten oder irgendein anderes. Und die kaufen sich das, weil das, der Künstler ist halt gerade in oder das ist halt gerade toll, aber was wirklich hinter diesem Bild steckt, ob die das dann auch verstehen, ist schwierig und vor allen Dingen wird es dann auch meistens weggehangen. So, also sowas hat mich auch dann zur Straßenkunst schlussendlich hingetrieben, weil ich finde es schon wichtig, dass Kunst für jedermann, also auch wenn man jetzt kein Geld hat, aber man ist Kunst interessiert, kann man zu den meisten Bildern eigentlich von mir hinfahren und sich die anschauen.
Ja, das kann man natürlich auch. Also bei der Mona Lisa kann man ja auch in den Louvre fahren,
aber,
und da hängt
aber
es.
Aber da hat jetzt, sage ich mal, als Obdachloser oder so hat man jetzt da jetzt nicht so die Chance, oder gut, dass jetzt im Louvre sei es dahingestellt, aber viele, viele Bilder, vor allen Dingen von Dalí zum Beispiel, verschwinden in Privatsammlungen.
Ja, ja. Das ist natürlich nochmal das spezielle Problem bei so jemandem wie Dalí. Der hat natürlich seine Kunst auch versucht, zu Geld zu machen und dann ist natürlich auf ihn verkauft worden. Dieses Interesse hatte Leonardo ja nicht. Er hat ja zum Beispiel die Mona Lisa nie fertiggestellt. Das ist ja nicht ganz vollendet, das Bild.
Ja.
Und der hat halt den Vorschuss, irgendwie 3000 Gulden oder was, eingestrichen, der auch sehr hoch war, von diesem Kaufmann Giocondo, dessen Frau er halt malen sollte. Dann hat er die so ein bisschen gemalt und dann hat er es mal so gelassen. Und das ist also nie fertig geworden und von daher umso erstaunlicher. Also das ist wirklich wirklich ein ganz beeindruckendes, also ich finde es schon beeindruckend. Das hat was. Ja, das hat was, weil das ist eigentlich ein Bruch mit der Kunst, den Leonardo da durchgeführt hat. Es war also auch noch in der Renaissance immer, obwohl man sagt, die Renaissance ist halt die wo der Mensch in den Mittelpunkt steht, in den Mittelpunkt gerückt wird. Aber das ist bei dem Bild ganz außergewöhnlich, denn die Gemalte ist ja völlig schmucklos. Die hat ja überhaupt keinen Schmuck. Und normalerweise gehört das dazu. Also nicht nur, dass man mit dem Schmuck eben zeigen wollte, dass das jetzt eine reiche Kaufmannsfrau ist, sondern dieser Schmuck hat auch immer noch so versteckte Bedeutungen. Da gibt's mal irgendwas, was auf Jungfräulichkeit vor der Ehe hinweist und all sowas. Und das fehlt hier völlig. Und das ist halt ziemlich beeindruckend. Also das ist halt... Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es nicht fertig geworden ist. Es ist halt immer noch, das Bild gibt ja viele Rätsel auf. Gibt
eigentlich heißt sie ja auch Mona Lisa, weil es von Madonna kommt.
Ja, ja, genau, Madonna.
Nicht Mona Lisa.
Ja, ja, Mona sagen wir jetzt. Das ist
die Mona.
Ja, ja, nee, ist von Madonna, genau. Also La Gioconda heißt das Bild ja, eigentlich in Italien.
Genau.
Weil das die die Frau von Giocondo, aber Giocondo ist auch mehr so eine Art Nickname gewesen, der dann zum Familiennamen geworden ist. Also der hatte irgendeinen Vorfahren, der sich irgendwie gefreut hat, besonders viel. Ja, es gibt auch irgendwie eine Abhandlung dazu hier bei der Wikipedia. Es ist, glaube ich, die von Frank Zöllner, Leonardos Mona Lisa, die ich mal gelesen habe, die wirklich sehr eindrucksvoll ist. Also ist auch eine gute Empfehlung, das mal zu lesen. Gut, kommen wir also weg von der Mona Lisa. Findest du nicht so gut? Okay, also ja.
Also von Da Vinci gibt es auf alle Fälle bessere Sachen.
Leonardo.
Von Leonardo gibt es auf alle Fälle bessere Sachen als die Mona Lisa, würde ich
zum
sagen.
Zum Beispiel?
Namen bin ich schlecht.
Ja, naja gut, also...
Aber also ich stehe eher auf die bewegteren Sachen. Mhm. Muss ich sagen, von ihm.
Mhm.
Der hat wahnsinnig tolle Bewegungen in Körpern. Ja. Das Abendmahl ist jetzt auch nicht so bewegt. Das ist auch
ist
eher
aber
so,
viel Bewegung drin.
Ja, ein bisschen. Also ich meine, aber nicht so extreme. Da dreht sich mal der eine so ein bisschen, der andere. Mhm. Und die Kommunikation zueinander ist da sehr interessant unter den Leuten, die da abgebildet sind. Aber so bewegte Körper, generell auch Studien von ihm finde ich wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Teilweise interessanter als die Bilder.
Ja, da gibt es ja diesen einen diesen Menschen da mit den Proportionen.
Ja.
Wie heißt der noch? Irgendwas mit T fängt es an. Ich komme jetzt nicht drauf. Naja, egal.
Techniker, Krankenkassenmensch.
Ja, ja, genau. Der war der. Ja, ich glaube bei der Techniker Krankenkasse, das könnte sogar sein. Mhm.
Ja.
Ja, also jedenfalls, das ist, da geht's halt um Proportionen und Kreis und Quadrat und wie die menschlichen Proportionen sich dazu verhalten. Ist der eigentlich in der Wikipedia abgelitten? Ist der Leonardo? Da ist dieses Altersbild oben.
Ich gucke nämlich auch gerade.
Da ist er. Ja, nicht mit T, da ist ein T drin. Der vitruvianische Mensch, Proportionsstudie nach Vitruv, das ist so ein, glaube ich, ein antiker Anatom.
Ach genau, ich habe es gerade, die Schlacht von Angiari-Schlacht.
Ah ja.
Wenn du bei Wikipedia weiter runter gehst, das ist zum Beispiel.
Angiari-Schlacht? Ich sehe jetzt nur das...
Paste hier das mal.
Ja, mach das mal, kannst du ja auch... Ah ja, ich sehe es gerade.
In das Pad rein.
Genau. Gemälde der Angiari-Schlacht, genau.
Da siehst du diese Bewegung, die ich meine. Und dieses fast wie diese Körper schon miteinander verschmelzen, alle diese Pferde und die. Also ist eine wahnsinnige Energie in diesem Bild drinne, finde ich, im Gegensatz zur Mona Lisa.
Mhm, das stimmt. Da ist eine große Dynamik drin.
Ja.
Genau. Ja, das merkt man.
Ja.
Ja. Ja, das ist schon eindrucksvoll. Das ist wahr.
Und das ist sowas, das wird mit Leonardo sehr selten oder halt, also die meisten Bilder, die man halt eben zusammen nennt, finde ich, deswegen sind nicht so die Bringer. Also es gibt um einiges bessere.
Mhm.
Wo man eben auch die Studien, wenn man die Studien zu diesem Bild sieht, die sind auch schon wahnsinnig toll, nur allein ein bisschen, weiß nicht mit was er damals gemalt hat, mit Rötel wahrscheinlich.
Mhm.
Oder so. Diese Bewegungsstudien dazu oder auch die Muskel- und Körperstudien sind sehr, sehr toll.
Ja. Ja. Ja, das ist schon eindrucksvoll. Also wenn ich mir das jetzt hier angucke, also die Wikipedia-Seite zu Leonardo ist ja echt eindrucksvoll. Mhm. Ach, sieh einmal an. Das Bild von Franz dem Ersten von Frankreich. Das ich für meine Vorlesung am Morgen schon aus der Wikipedia kopiert habe, weil es um den geht. Ist auch von Leonardo, wusste ich gar nicht. Sieh an. Ja, eindrucksvoll. Aber ich bin also schon wieder begeistert, wenn ich mir nur diese Bilder hier anschaue. Ist wirklich ein großer Künstler, wird wirklich unterschätzt. Und natürlich auch ein großer Ingenieur, der auch noch einiges gebaut hat, wie gesagt, bis hin zu den Flugzeugen. Und verschiedene Waffen, sieht man hier auch. Verbesserte Armbrust und so. Obwohl er als Kriegstechniker nicht so erfolgreich war.
Ach, gut so.
Ja, da gab es ja immer, die Florentiner haben sich ja immer gestritten mit den Nachbarn, unter anderem mit Luca. Und da hatte er die aberwitzige Idee, man könnte ja einen Fluss umleiten, damit man da die Schlacht gewinnt. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Da ist das florentinische Heer dann selber im Wasser.
Aber da sieht man gelandet. Den Künstler allein schon.
Das war mehr so eine Antikriegsmaßnahme. Da hat er auch schwer dran zu knacken gehabt. Das haben die Florentiner ihm erstmal nicht verziehen. Er ist ja dann weg. Also von daher, das war nicht so toll. Ja, also das ist, aber sonst war das alles innovativ. Auch die Idee war natürlich schon großartig, dass man halt sagt, ja, was sollen wir da kämpfen? Ne? Das ist ja nur teuer und gefährlich. Da macht man auch lieber mal, dann entfesselt man die Kräfte der Natur. Aber das war dann doch ein bisschen zu schwer. Ja, kommen wir mal wieder zurück zur Street Art. Wir sind jetzt so weit weg mit Leonardo. Wie kamen wir darauf? Ach ja, wir kamen darauf über die Zahlen. Und die Zahlen hatten wir bei der Musik. Wie ist es denn jetzt bei den Zahlen bei der Street Art?
Bei der Street Art würde ich jetzt sagen, ja, Street Art, können wir diesen Begriff nicht irgendwie...
Ja, ich habe es ja versucht. Ich wollte ihn ja vermeiden. Ich habe noch eine andere Überleitung. Wir spulen jetzt zurück. Ne? Ja, hinterher beim Podcast kann man es rausschneiden. Nein, machen wir nicht, das ist zu umständlich. Also Leonardo als Kriegstechniker und so und hat sich natürlich auch mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Ja, hier auch künstlerisch mit der Anghiari-Schlacht. Und du hast dich ja auch mit dem Bösen auseinandergesetzt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel... Irgendwie hast du da doch was gemalt beim BND, ne? Also nicht offiziell natürlich. Ne? Oder auch woanders. Es gibt doch so ein paar Sachen von dir, wo du irgendwas Martialisches verschönerst.
Martialisch. Das ist jetzt schwierig, so darauf einzugehen. Ich finde halt, Kunst ist ein... eine sehr, sehr gute Art, Leuten was zu zeigen, und muss ich auch gleich sagen, ich sehe das nicht als Zerstörungsform. Also auch wenn wenn man irgendwo draußen man verändert eine Oberfläche. Mhm. Man zerstört sie nicht. Draußen, es gibt ein paar Bilder, hier ist zum Beispiel ein sehr schönes in der dieser Kunstbunker, in welcher Straße ist Karlstraße? Nee.
Reinhardtstraße.
Genau, Reinhardtstraße. Da ist zum Beispiel ein sehr schönes Bild dran, dass wie umschreibe ich das? Das Logo von der Prinzenrolle.
Das Logo von der Prinzenrolle, dieser Prinz.
Genau, der hat halt nur nicht die Prinzenrolle in der Hand, die normale Prinzenrolle, sondern unsere Prinzenrolle, was in diesem Falle eine... wie umschreibe ich das am besten, eine Marihuana-Zigarette ist.
Das war jetzt... Joint ist, glaube ich, das Normale.
Oder das, eine Marihuana-Zigarette. Wir sind ja hier in Berlin. und das ist, kann man ja auch sehr schön als Prinzenrolle bezeichnen. Mhm. Sowas mag ich sehr gerne und sowas, so den Leuten halt was zu zeigen, das ist an diesem Kunstbunker dran. Ich finde das generell, das ist ein riesengroßer, grauer, ekelhafter Klotz, da gehört eigentlich schon was dran.
Ja, zumal auch, der Kunstbunker ist. Da drin ist nämlich Kunst, aber draußen ist nämlich
ja, aber Kunst. Das ist auch wieder so eine, das ist eben auch wieder so eine schwierige Geschichte, dass man sowas nicht einfach öffentlich oder also ich habe generell was dagegen, Kunst wegzusperren.
Ja.
Und irgendwie hat mir dieser Print, der hat da irgendwie gut hingepasst draußen.
Mhm.
also ein Spätzle hat jetzt sogar schon eine Touri-Gruppe davor fotografiert, wie die vor diesen Prinzen stehen und erklärt kriegen, hier und da, das fand ich sehr witzig, steht auch ein Foto online auf der Seite, mhm. Das wurde mir geschickt, ich kann das mal auch verlinken derweil.
Ja, verlink das mal derweil.
Ja, in der anderen Straße, wo ist der der Dienst, in welcher Straße ist der?
Ich weiß nicht, in welcher Straße, aber dieses neue Areal, was da jetzt gebaut worden
da ist wohl auch
in der Nähe vom Nordbahnhof.
Irgendwie am Eingang mal an Weihnachten eine Grinsekatze entstanden,
mhm.
Mit Kopfhörern. Die Kopfhörer auf hat, wo der Sinn auch da nicht die Zerstörung war, sondern eher zu zeigen, auch wenn ihr mich jetzt mit 20.000 Kameras oder so überwacht und sonst was für einen Security-Aufwand betreibt, man schafft es trotzdem. Und es hätte ja nicht diese Grinsekatze sein können, es hätte auch was Schlimmeres sein können. Also ich hätte ja auch mit einer Bombe warten können oder so.
Mhm.
Damit wollte ich eigentlich nur zeigen, ist wenn man den Kameraaufwand und den Security-Aufwand ver-x-facht, kommt man irgendwann nicht mehr weiter. Mhm. So ist da dieses Bild zum Beispiel entstanden. Eine nette Geschichte ist noch in Leipzig, da habe ich Eisenbahnviertel ist es da in der Richtung, nennt sich das Eisenbahnviertel, also bei der Eisenbahnstraße, da ist sehr viel Arbeitslosigkeit.
Ja, ja, ich kenne das Viertel.
Ja, also es ist ein hartes Viertel, die also wird mit harten Drogen auf der Straße gedealt und ist ein wirklich heftiges Viertel, wenn man aus einer bisschen besserer, behüteteren Gegend kommt.
So schlimm, also ich kenne das, weil da jemand wohnt, den ich kenne.
Also ich fand's schon übel. Auf jeden Fall ging es mir da um diese Perspektivenlosigkeit und da habe ich so ein Mädchen mit einem Arbeitsamtzeichen in der Hand gemalt, die sich auf das Arbeitsamt, das kann ich auch mal hier kurz pasten, wo soll ich denn das hier hinpasten?
Ja, in das Pad, am besten unten runter.
Unter ganz drunter, ich mach mal ganz drunter.
Mach mal ganz runter. Zack. Und ordne das dann da rum.
Einmal und, oh, da kommt gleich das Bild rein, ist ja advanced.
Ja, ist advanced. Ja, das funktioniert auch nicht richtig.
Mit den Leuten, die da vorstehen.
Ah, da ist die Prinzenrolle zu sehen. Genau. Ja, der Prinz zumindest. Ja.
Genau, die Rolle ist nicht zu sehen, aber der Prinz ist zu sehen. Und jetzt gucke ich noch mal, was ist.
Die Fremdenführerin ist ja auch scharf.
Zweiter. Bin ich auch sehr dankbar, dass mir dieses Bild geschickt wurde.
Mit diesen Schlappen, nee, ich kann es gar nicht fassen. Na ja, gut, okay.
Ja, ich suche gerade mal das andere noch aus Leipzig, wenn ich die Geschichte dazu erzähle. Das ist nämlich, das Witzige daran ist, ich habe das überall an die Häuser da dran gemalt und an einem. Also meine Vorgehensweise ist, ich male das hin, gehe danach mit den Sachen heim, hole in der Nacht nochmal eine Kamera, fotografiere es in der Nacht, dass ich es einmal auf alle Fälle habe und dann gehe ich am Morgen nochmal hin, wenn es hell ist und fotografiere es nochmal in schönem Licht.
Und warum musst du das schon mal nachts fotografieren, weil es vielleicht am nächsten Tag nicht mehr da ist oder so?
Genau.
Das kommt vor? Also ich meine, das kann man doch nicht so ohne weiteres entfernen mitten in der Nacht.
Da kommt jetzt gleich die Geschichte dazu. Ich tue jetzt mal hier die beiden Bilder kurz reinpasten, dass auch die Leute dann sehen, wo es sich bei der Geschichte drum handelt. So, da ist nämlich, erstmal habe ich dieses Bild hier gemalt. So. Da sieht man jetzt eben dieses Image da unten drauf. Und dann bin ich das ist das Abendbild. Wie man sieht. Und dann bin ich am Tag, also das ist ein Unterschied von 3-4 Stunden, von dem wir jetzt reden, bin ich hingegangen und es war überweißelt.
Oh.
Am nächsten Abend bin ich wieder hingegangen, habe dasselbe gemacht, bin am nächsten Morgen wieder ein bisschen früher hingegangen und es war wieder überweißelt.
Das ist aber nicht nur gemalt, ne? Denn das
ist gestenzelt.
Ja, wollte ich das sagen.
Genau. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt also, eigentlich müsste ich es ja jetzt nochmal hinmalen, aber dreimal nacheinander ist dann auch doof. Und dann ist mir am Abend was eingefallen. Das war dann das hier, was ich gemacht habe. Das war ein Stencil, das habe ich dann sehr schnell angefertigt, auf dem frisch gestrichen stand. Da sieht man auch noch darunter, wenn man das in das Bild reinsucht, sieht man noch unter das Weggeweißelte. Und der Witz ist, das frisch gestrichen steht seit 3 Jahren da. Es wurde nicht mehr weggemacht.
Das ist sehr großartig. Ja. Ich habe auch, das muss ich jetzt auch mal veröffentlichen, ich habe auch so ein irgendwie auch ein Stencil fotografiert in Freiburg, was auch aussah wie so eine offizielle, was wirklich so aussah, als wäre das ein offizieller Hinweis, was es natürlich nicht war. Und das ist also auch an so einer Brücke. Mal sehen, ob ich das finde. Habe ich bei Flickr irgendwo in meinem Flickr-Stream. Naja, gut, kommen wir dann noch drauf. Kann ich noch hinzufügen. Aber das ist wirklich klasse, dass das nicht weg... Also sobald etwas offiziell aussieht, haben die Leute irgendwie...
Ich weiß nicht, ob es das offiziell ist oder ob ich dem Hausmeister einfach einen Lebenswunsch erfüllt hatte. Endlich frisch gestrichen.
Ja, es sieht eben nicht mehr so, so politisch aus eben. Es sieht schon seltsam aus, weil das irgendwie, vor allen Dingen, wenn das da länger ist, dann sagt doch jeder, und dann kommt man vielleicht ins Grübeln, genau, ja. Ja, da sind wir jetzt noch ein bisschen bei deiner Technik. Also der Prinz von der Prinzenrolle ist ja tatsächlich...
Auch gestencelt.
Ist auch gestencelt? Ah.
Ja, das war ein Umzugskarton. Ja. Der ist überlebensgroß eigentlich sogar. Also er ist schon ziemlich groß.
Also Stencil ist so eine Technik, ja.
Schablonentechnik.
Schablonentechnik, auf die wollte ich eigentlich ganz zum Schluss kommen, aber wenn du schon damit angefangen hast. Da wird also vorher aus dem Karton wird das ausgeschnitten, was bunt werden soll, was eingefärbt werden soll. Und dann sprüht man drüber und die abgedeckten Sachen...
So ungefähr kann man sich das vorstellen. Genau. Spart man aus. Das kann man natürlich jetzt auch, das kann ich auch kurz hier reinpasten, mit Licht machen. Das würde dann so aussehen. Das sind diese neuen Telefonzellen, die überall bei uns stehen, mit so Bildschirmen. Und wenn man da jetzt eine Silberfolie nimmt, die eigentlich auch so richtig schön wie dieses Silberding aussieht, und schneidet in diese Silberfolie wieder halt sein Logo oder sonst irgendwas rein, hat man da einen sehr schönen Effekt, weil dahinter das Video läuft, aber es wird nicht mehr erkannt. Mhm. Also man hat Probleme, das Video zu erkennen, und man hat dann quasi so eine schöne Leuchtschrift, die sich bewegt.
Ah, da ist so ein Videobildschirm normalerweise.
Genau, das ist ein Videobildschirm, wo Videos angezeigt werden. Und das ist halt.
Verstehe.
Da läuft dann Werbung und so ein Kram.
Mhm.
Ja.
Verstehe.
Ja. So zum Sinne Stencil.
Mhm. Und beim Stenciln gibt es ja noch ein Problem. Das ist mir erst klar geworden, als wir uns darüber unterhalten haben. Du hast ja zum Beispiel das Pesthörnchen.
Ah, das kann ich auch mal kurz
suchen. Das Symbol vom Chaos Computer Club, angepasst als Stencil, weil das normalerweise als Stencil nicht geht. Man muss das anpassen. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es das anders aussieht bei dir. Aber erst, als wir es dann direkt verglichen haben.
Das ist ja auch nur ein Tick anders.
Anders aufgefallen. Und warum ist das anders? Das könntest du vielleicht mal erklären für die Leute, die jetzt auch ein Stencil machen wollen, damit sie gleich sehen, was das Problem bei der ganzen Sache ist.
Die können
Sache
sich dann einfach mal das Pesthörnchen nehmen, wie es normal ist, und ausschneiden. Und da werden sie merken, dass so Teile wie die Augen oder so einfach rausfallen, weil die keine Verbindung oder Brücken haben. Also nennt man sowas. Und du brauchst quasi zu jedem Teil eine Brücke. Und die Kunst bei dem Stencil ist, dass halt die Brücke am besten auch nicht nach Brücke aussieht, so nach einem geraden Verbindungsstück, sondern dass man die eben in die Figur oder in die Form mit einbringt, dass das eben schön harmonisch ist.
Ja, genau. Also das ist eben das Problem. Wenn man keine Brücken hat, dann bleibt hinterher eins von den schwarzen Teilen übrig. Und das ist natürlich nicht so gut. Ja. Das war mir vorher auch nicht klar. Wenn man es nicht macht, weiß man es halt nicht. Und das fand ich dann sehr interessant eigentlich, dass das so ein...
Ist auch teilweise die Herausforderung, wenn wir jetzt kompliziertere Bilder haben, zum Beispiel wie das Mädel, was ich vorher gezeigt habe, dann ist es schon eine Herausforderung, dass an gewissen Stellen, zum Beispiel am Gesicht, es ist auch beim Stenciln sehr viel, dass man mit Linien arbeitet, die man gar nicht sieht, die sich dann der Kopf eher vorstellt. So, wenn du weißt, der Kopf ist rund, macht dann der Kopf das auch rund, selbst wenn da gar kein Strich ist. So, wenn du dir das Mädel zum Beispiel anschaust, da ist ja vorne am Gesicht eigentlich gar keine Fläche, und trotzdem weißt du ja, dass das Gesicht da aufhört und nicht irgendwo weitergeht. Kann man das größer machen?
Ja, kann man jetzt nicht so gut. Also ich kriege es jetzt hier nicht größer. Das heißt, ich kann es mal ausprobieren. Nee, das geht nicht. Doch, jetzt geht's doch. Na, ein bisschen. Ist dieses Mädchen eigentlich auch, hat das auch irgendein Vorbild, so ähnlich wie der Prinz von der Prinzenrolle?
Dies ist meine Ex-Freundin.
Ah, deine Ex-Freundin.
Da haben wir extra eine Fotosession für gemacht. Sie hat sich so ein Kinderkleidchen angezogen und einen Zopf hinten gemacht. Und diese Kugel, das Arbeitsamtding, ist ein Gymnastikball. Und das sollte eigentlich eine Weltkugel werden. Aber wir sind dann, also ja, die Idee war dann, ist dann irgendwann in Richtung Arbeitsamt gegangen, weil sich alle auf dem Arbeitsamt schön ausruhen und nicht selber nachdenken.
Ah ja. Und danach hat sich deine Freundin verlassen, weil sie jetzt da an der Hauswand ist. Ach nee, sie ist ja überweißelt worden. Ja, vielleicht hat sie dich...
Ein paar sind dann noch intakt.
Mhm. Ja, richtig, das Stencil kann man natürlich häufiger wieder benutzen, ne?
Auch so, also ich habe gemerkt, dass wenn man schöne Bilder macht, dass die auch respektiert werden draußen viel.
Mhm.
Auch von den Hauseigentümern, dass die das dran lassen. Und andere, wenn jemand daneben taggt, das zum Beispiel dann überweißelt, aber das merkt man ja dann. Aber wenn das Bild dann von einem noch da ist und rechts was frisch gestrichen wurde, das finde ich, ist eigentlich immer so die größte Ehre mit.
Ja, ja. Und mir das natürlich ziemlich gefährlich vorstelle, gerade wenn da schon überweißelt worden ist. Wenn du das zweite Mal da hinkommst, dann...
Ob er wartet? Ja. Habe ich mir auch gedacht. Aber das war dann... Ja. Ja.
Ja. Naja. Oder dass die Polizei das dann überwacht oder so, weiß man ja nicht, wie die so drauf sind.
In der Eisenbahnstraße haben die, glaube ich, genug andere Sachen zu tun.
Ach so.
Aber sonst, wie du siehst, das andere wurde auch überwacht. Sehr gründlich sogar, mit sehr vielen Kameras. Also da war es nach 2 Sekunden taghell. Und die Überwachung ist es nicht. Also auch eure ganzen U-Bahn und der ganze Kram wird auch überwacht. Es wird ja alles überwacht.
Ja.
Auch in den Straßen, aber...
Na, eure U-Bahnen aber auch.
Ja, noch viel mehr. Okay,
das ist die Hauptstadt, also München ist die Hauptstadt der Überwachung. Also das in Deutschland.
Ich habe
da mal einen Vortrag drüber gehört von einem, der auch noch für die Sicherheit in München zuständig ist. Der war noch ganz stolz drauf.
Wir haben von Ostbahnhof bis Hauptbahnhof über 1300 Kameras.
Ja, das ist ein weiterer Grund, warum irgendwie München nicht so sympathisch auf Außenstehende wirkt. Also nicht jetzt wegen Berliner und Münchner, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Überwachung da. Das finde ich wirklich unangenehm. Und eigentlich sollte es im öffentlichen Raum, gut, die U-Bahn ist kein öffentlicher Raum, ich weiß, keine Überwachung geben. Gut, zurück zu...
Aber man sieht, also es lässt die Kunst nicht stoppen, so, aber es vermindert es ein bisschen. Also es gehen quasi nur noch die Härteren raus. In Berlin ist es ja weit, weit verbreiteter und weit größer auch in Dimensionen. Die hat man in München gar nicht so. Wenn man sich alleine Won Up anschaut, der leider vor 2 Jahren gestorben ist, aber es ist ja ein... Den siehst du ja überall in Berlin und nicht nur in Berlin. Also, falls ihr schon mal aufgehalten, 1UP, One Up.
Ja.
Auch in.
Das wird gleich mal verlinken. Hier kann mal jemand.
Respektabler Größe meistens.
Ach, ich komme jetzt vor lauter Bildern gar nicht mehr dahin an die Stelle. Jetzt habe ich das alles vergrößert und kann nichts mehr.
Würde mich mal interessieren, ob man bei Google Bilder, wenn man One Up. Oh, ne, viele Mario-Pilze. Mario-Pilz.
Ja, stimmt. Mario-Pilz.
Ja.
Oh, ja, ich erinnere mich.
Schade.
Ja. Jetzt mal, also das mit den Stencils, das ist natürlich, leuchtet mir jetzt ein, das hat man dann, und dann kann man das ja immer wieder benutzen. Wie oft kann man eigentlich so ein Stencil benutzen?
Es kommt drauf an, wenn es ein grobes Stencil ist, kann man das schon sehr oft benutzen. Wenn es jetzt ein feineres Stencil ist, dann gehen die irgendwann kaputt, weil man macht ja immer 0,1 Millimeter Farbe bei jedem Mal sprühen, macht man mindestens, also wenn man jetzt einmal mit der Schicht drüber geht, 0,1 Millimeter Farbe drauf, ungefähr. Dann kannst du dir ausrechnen, wenn jetzt eine Linie Millimeter dünn ist nur, dann ist sie halt nach 10 Mal sprühen oder ein paar Mal ist die voll, ja. Und ja,
man könnte mal wieder aus.
Ja, da braucht man halt ein gutes Material, das ist dann bei Pappe nicht möglich, das ist dann auch sehr schwierig, das nochmal auszuschneiden, weil die Farbe eigentlich härter ist als die Pappe und das wird nicht mehr schön.
Und man nimmt tatsächlich immer Pappe?
Nö, es gibt verschiedenes, es gibt auch Leute, die das Lasercutter mittlerweile machen, aber muss ich sagen, da ich auch von der Typografie herkomme, lege ich sehr großen Wert auf den Duktus. Und der Duktus kommt beim Lasercutter nicht so raus.
Ja.
Man hat auch beim Skalpell einen gewissen Duktus, wenn es auch nur Millimeter oder unter einem Millimeter sind. Es ist ein Gefühl, mit dem man schneidet und dieser Duktus, der ist wichtig.
Ja.
Also ich zeichne zum Beispiel auch immer noch per Hand das meiste und tue es nachher digitalisieren oder so. Also ich habe ein sehr gutes, advancedes Zeichenbrett, aber...
Also du machst aber auch deine Ideen vorher in dein Ideenbuch und dann wird es nochmal kopiert.
Ja, genau. Also die Ideen sind meistens in dem Ideenbuch zuerst mal drin, wo ich das sammle. Wirklich auch nicht so schön gemalt, sondern eher für mich, dass ich weiß, worum es geht, und dann wird, irgendwann habe ich dann Lust. Also das habe ich auch von Markus zum Beispiel gelernt. Man hat als Künstler nie kreative Phasen. Man hat teilweise arbeitskreative Phasen und teilweise geistig kreative Phasen. Mhm. Man muss die halt jeweils nutzen, und die geistig kreativen Phasen nutzt man halt dann, dass man das in das Buch reinschreibt. Und die arbeitskreativen Phasen, dann nimmst du halt dann dein Buch und wenn du, oh, ich habe jetzt Bock zu arbeiten, und dann hast du halt schon coole Ideen, die du dann gleich verwirklichen kannst.
Und dann hast du tatsächlich jetzt mal, als du zum Beispiel den Prinzen gemacht hast, das Stencil, hast du auch das Stencil frei aus der Hand, also hast du geschnitten dann, also ohne irgendwie, also hast du dich einfach hingesetzt, hattest das schon mal vorher aufgezeichnet in deinem Ideenbuch und dann bist du hingegangen, hast das gleich im großen Format ausgeschnitten oder
halt zuerst auf die Pappe natürlich gezeichnet.
Ja, klar.
Da gibt es dann auch mehrere, also auf der Pappe zeichne ich dann manchmal auch, also wenn Teile nicht funktionieren, dann malst du den Arm nochmal so und dann malst du mit einem anderen Stift nochmal so, bis es dann halt wirklich hast, wie du magst. Dann tust du es ausschneiden, sprühst erstmal ein Probeding und dann siehst du erstmal, wo es überhaupt nicht passt. Das siehst du meistens eigentlich erst nach dem ersten Sprühen, wie so ein Stencil wirklich aussieht. Und dann wird nochmal so ein bisschen Feinschliff betrieben, ein bisschen hier ranraspeln, manchmal musst du vielleicht noch ein bisschen ankleben, das ist dann unangenehmer. Aber also schon Arbeit, ist nicht nur, dass du einfach mal kurz ausschneidest. Ja,
sicher. So, jetzt kommt hier noch eine Zwischenfrage.
Wer OZ ist? OZ ist auch OZ? So diese, also...
Sagt mir jetzt gar nichts.
Doch, sieht man auch oft. Ja? Auch ein illegaler Maler. Die malen OZ. Ich schätze auch, es ist eine Crew.
Mhm.
Aber, also, schon oft gesehen kennt man so, aber kenne ich persönlich nicht.
Mhm. Ja, was man oft sieht, ist, in Berlin ist ja TMR...
Ja.
Time, Money and Resources. Und das war das andere. RCB, Rotten Cellar Bunkers, soll es angeblich heißen. Okay. Und ich habe mal eine Graffiti-Führung mitgemacht.
Okay.
Von Stadtreisen, kann ich mal ein bisschen Werbung machen. Auch mit Link am besten gleich. Stadtreisen Berlin.
Ich habe jetzt sehr viel von TKC gesehen bei der Herfahrt, muss
TKC,
ich sagen.
TKC, genau.
The
TKC.
Killer Crew haben.
The Killer Crew, genau. Hm?
Die kamen auch. Also vor. Die tapezieren auch gut in Chrom an der Strecke, auch in wahnsinnig groß. Da war jetzt eine ganze Brücke, wo war das? Von Ostkreuz Richtung Alex auf der linken Seite. Es leuchtet einem förmlich entgegen. Nagelneu, sehr schön.
Sagen wir noch, Time, Money and Resources, die haben auch immer eine kleine Krone. Das war ganz witzig. Also ich, Stadtreisen muss ich direkt verlinken. Ah, jetzt weiß ich nicht genau, wie die heißen. Stadtreisen Berlin oder so ähnlich.
Wen so Kunst noch interessiert, da hätte ich noch einen guten Videotipp. Das wird man wahrscheinlich eher online finden.
Ja, bitte gleich in No Ticket. Dings pasten da.
Genau. No Ticket ist ein Film aus Leipzig, wo es auch um illegales Graffiti geht. Ich muss das mal kurz schreiben.
Also zwischendurch erzähle ich kurz über Stadtreisen. Stadtreisen in Berlin ist halt so ein alternativer Stadtrundgangsverein. Also die sind entstanden aus der Geschichtswerkstatt. Im Wedding gab es halt diese Geschichtswerkstatt und die haben halt dieses Stadtreisenkonzept entwickelt, schon irgendwie vor ewigen Zeiten, also weiß ich nicht, in den 70er Jahren oder 80ern oder so. Und als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich halt hier an der TU gearbeitet und da gab es eine Sekretärin, die hat mich gleich geworben, hier für Stadtreisen da Mitglied zu werden und Führungen mitzumachen, damit ich auch mal was über Berlin weiß. Deshalb weiß ich inzwischen sehr viel, weil ich dann da Fördermitglied geworden bin und dann viele Führungen mitgemacht habe. Und ein ganz großer Renner bei Stadtreisen, also ein Renner war die Führung Sicherheit in der Stadt, wo man dann auch sieht, wo überall Kameras sind und so, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und die andere sehr tolle Führung ist die Graffiti-Führung, die ist auch immer noch im Programm. Da geht es halt um Graffitis und ich sage auch schon Graffitis. Graffiti ist natürlich schon der Plural. Graffito, Graffiti. Ist sowas eine ganz alte Geschichte. Du hast gesagt, kommt aus der Bronx, aber kommt natürlich, ist natürlich schon viel älter. Man hat Graffiti in Pompeji gefunden.
Ja, ne?
Also das haben die schon damals gemacht. Natürlich nicht mit diesen charakteristischen aufgeblasenen Buchstaben und so. Aber dass man sowas macht, ist jetzt nicht gestern erfunden.
Dann kann man auch wirklich, also ich komme ja auch so ein bisschen aus der Kunstgeschichtsrichtung, zur Höhlenmalerei gehen,
ja.
Weil...
Ja, hatten wir schon einen Podcast auf Nietkultur darüber, genau, über prähistorische Archäologie. Und natürlich sind diese Höhlenmalereien auch sowas wie Revierabstecken und sonst was wahrscheinlich. Also, naja, weiß man nicht genau.
Na, oder wie auch wie heute bei den Graffitis, man betet die Götter an, dass man was Gutes jagt. Und hier ist es, man regt sich über die Politik auf. Ist im Endeffekt, man schaut halt, dass man ein cooles Leben zusammenkriegt. Und was man nicht schafft, wünscht man sich halt so ein bisschen durch die Bilder.
Graffiti ist aber eher schon sowas, dass man nicht, nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt für die Götter. Und das ist wirklich für die anderen.
Ja, das, aber ich meinte das jetzt eher für das Karma als für die Götter. Dass man quasi, das, was einen im System aufregt, sieht man oft, dass das Leute damit zur Sprache bringen und sich wahrscheinlich damit selber ihr Karma ein bisschen.
Genau. Also wie gesagt, die Graffiti-Führung von Stadtreisen ist deshalb so zu empfehlen, weil die Leute, die die Führung da machen, sich auskennen. Der eine von den Führern macht zwar selber keine Graffiti, der ist auch schon etwas älter, was auch nichts heißt. Viele Leute, die Graffiti machen, sind auch in die Jahre gekommen, aber er musste schon viel investieren, weil sein Sohn ein ganz aktiver Graffiti-Mensch ist und die Eltern müssen dann eben die Strafe bezahlen, beziehungsweise den Schadenersatz, auf den er verklagt worden ist und so. Und deshalb kennen sich die Eltern auch ganz gut im Metier aus und machen Führungen, um das Geld wieder reinzubekommen. Nein, aber es war wirklich sehr sachkundig. Also es ist wirklich eine tolle Führung. Also wenn man wirklich was über Berlin wissen will, ist das nochmal ganz besonders. Es gibt ja auch so Stellen in Berlin, wo es besonders viel Graffiti gibt. Ja. Klar, du hast es schon gesagt, Ostkreuz und so. Obwohl, da war ich länger nicht, da ist ja auch gebaut worden. Wahrscheinlich ist das alles nicht mehr da.
Also in Berlin gibt es eigentlich überall ziemlich viel Großgraffiti. Das ist sehr schön an der Stadt.
Gut, also wir waren jetzt mit den Stencils durch. Das heißt, wir können jetzt mal richtig zu den Freihandgemalten. Da hast du ja schon einiges gesagt. Da gibt es einmal die Tags. Das sind da so Namenskürzer.
Genau.
Ja, und dann gibt es halt die größeren Sachen. Das sind die Throw-Ups. Genau.
Und dann die Pieces.
Pieces, genau. Pieces. Ja, erklär mal, was sind Pieces?
Wie kann man jetzt ein Piece erklären? Ein Piece ist eigentlich, sind Buchstaben, die bis zur Unkenntlichkeit teilweise verschlungen sind, verkrümmt sind. Man tut teilweise noch Sachen dran bauen. Also wie es auch Serifen gibt, wird auch, sage ich mal, eine Art Serifen auch viel an Graffiti drangebaut. Wird auch mit Serifen da gemalt, aber halt auch sonst irgendwas. Es wird ziemlich darauf geachtet, dass man ein, genau wie bei der Typografie eigentlich auch wieder, dass man ein geschlossenes Schriftbild hat, wie man so schön sagt. Dass es eine durchgehende, schöne, homogene oder ja, also homogene Fläche ist mit dem Muster, was man halt macht. Ist wirklich eine Wissenschaft für sich, muss ich sagen.
Ja, müssen wir mal was verlinken, damit die Leute auch wissen, was das ist.
Gibt's ein ganz tolles Buch zu Urban Calligraphy. Kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Ist wirklich gut, geht's auch um Tags. Zeigt auch mal, was hinter einem Tag alles hintersteckt. Es gibt Leute, die draußen einfach so rumspielen und es gibt Leute, die machen sich da echt viel Gedanken. Und ein ausgearbeitetes Tag ist wirklich auf alle Fälle ein sehr kompliziertes Kunstwerk, was auf mehr Sachen als auf Typo eigentlich achtet, wo dann auch noch so Sachen wie Flow in den Spiel kommen, ob es einen guten Flow hat. Gesetzt wird sowas auch, aber halt anders, sage ich mal. Man setzt ja da quasi per Hand in dem Schwung, was auch natürlich schwierig ist, wenn du dir vorstellst, wie schnell so ein Tag gemalt wird und wie gut die teilweise sind. Wirklich, du siehst auch, dass die Leute Ahnung von Schrift haben.
Naja.
Finde ich, also Taggen an sich, ich kenne zwei Leute, die taggen sehr, sehr gut. Das ist wirklich eine große Kunst. Mhm. Also habe ich sehr viel Respekt vor, auch vor Leuten, die sowas gut machen.
Ich habe das mal live gesehen, und zwar in der Pariser U-Bahn. Mhm. Also es war wirklich ganz, also spooky eigentlich. Ich saß also nichts ahnend in der U-Bahn. Da kommen zwei Typen rein, eine Frau und ein Typ als steigen vorne ein. Das sind so, man muss sich das so vorstellen, am Kopfende des Wagens, wo bei uns dann immer dieser Schirm ist von dem Berliner Fenster. Da sind in manchen Pariser U-Bahnen in der Mitte das Ziel, wo es hingeht, also da, wo praktisch diese Fernsehschirme sind. Und daneben ist nochmal Werbung, ist ja klar. Da, wo man hinschaut, ist Werbung. Und zwar ist die Werbung da rausnehmbar. Das sind so Kästen, da ist die Werbung, die kann man aber aufklappen und dann kann man die Werbung sehen. Und da sind die reingekommen, aber es ging blitzschnell. Also es hat sich genau abgespielt zwischen zwei Stationen. Das war wahrscheinlich auch der Sinn des Spiels sozusagen. Die haben das Ding aufgeklappt, wahrscheinlich mit einem Vierkantschlüssel oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, wie das geht. Haben das Werbeschild umgedreht, dann war eine weiße Fläche. Dann haben sie einen Tag darauf gemacht, das Ganze wieder zugeklappt und zu der nächsten Station wieder raus. Und ich meine, das geht natürlich sehr schnell, weil in Paris, also gerade auf der Strecke, das ist diese eine, ich habe wieder die U-Bahn-Nummer nicht im Kopf, das ist eine von denen, die über Tage fährt. Da sind halt sehr viele Stationen, die hält halt laufend wieder. Und das heißt, du hast keine Minute, würde ich sagen, zwischen den zwei Stationen. Und das fand ich schon eindrucksvoll. Und dann sind wir wieder raus. In den nächsten Wagen oder verschwunden oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall.
Ist vor allen Dingen auch eine coole Sache, wenn man erwischt wird, weil man hat ja nicht die U-Bahn beschädigt. Da wird wahrscheinlich eher die Werbefirma dann auf einen zugehen, weil man die Werbefläche...
Man hat eigentlich auch nichts beschädigt, weil die Rückseite ja sowieso frei ist. Sie müssen ja einfach nur wieder umdrehen.
Sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
Und es war wirklich auch so eine Blitzaktion. Ich meine, die U-Bahn war voll. Es war jetzt mittags irgendwie. Ich war auf dem Weg zum Bahnhof. Ich war ein paar Tage in Paris gewesen. Das war, glaube ich, bei meiner Rückreise schon. Und es war mittags, es war relativ voll. Und da war, da ereignete sich das. Und ich dachte immer, ups. Das war, bevor ich überhaupt erfasste, was die da machen, waren die schon wieder draußen. Und irgendwie das andere war, dass die anderen Fahrgäste irgendwie so taten, als würde jetzt nichts passieren. Das sei das Normalste von der Welt. Und ich war irgendwie völlig geflasht. Also das fand ich schon ziemlich eindrucksvoll. Also es geht wohl sehr schnell mit den Tags. Sahen aber auch gut aus.
Ja, also da es gibt auch genügend Leute, die sich auf Video filmen und dass man das im Internet sehen kann. Das geht sehr flott, ja. Oder auch jetzt eine neue Wissenschaft entstanden ist über die Tusche. Man will ja auch, es gibt zum Beispiel Tusche, die sehr hart shaded. Dass wenn du die wegputzt, siehst du die immer noch. Dann siehst du, die ist halt dann ein bisschen schwacher. Nennt sich Hard-to-Buff-Tusche sowas und da gibt's halt mehrere, die sowas anbieten. Teilweise machen die ihre Tuschen selber.
Aber es sind doch so Filzschreiber, mit denen man das macht,
das
oder?
Das sind Filzschreiber, ja. Da musst du auch aufpassen, teilweise, wenn du dir eine harte Tusche zusammenmischt und du hast den Schreiber in der Hose und holst ihn raus und auf einmal ist nämlich der ganze Filz weg, weil das Lösungsmittel so hart ist.
Oh.
Also die gehen ja schon mit harten Sachen an den Start.
Ja.
Also vor allen Dingen auch hier in der Berliner U-Bahn finde ich das teilweise sehr beeindruckend, wie tief das reinsickert und du siehst auch wirklich, wie sich das reinfrisst noch an den Rändern. Also ja, gibt es auch Leute, die da sehr gerne irgendwie mit Säuren dann noch was rumprobieren. Also es soll halt haltbar gemacht werden.
Ja. Obwohl natürlich... also was man immer so hört, wenn man sich mit Leuten darüber unterhält, dass so Otto-Normalverbraucher, nein, dann heißt es immer, ja, also es wird ja viel zerstört und so und Graffitis, naja, dann sagt dann immer so der typische Grünen-Wähler sagt dann, naja, Graffitis sind ja eigentlich okay. Aber dieses Rumgeschmiere da, dass die da überall ihre Duftmarken hinterlassen müssen, das sieht doch scheußlich aus. Ja. Was sagst du da?
Das ist schwierig. Ich hab ja auch so Workshops gegeben und ich muss sagen, ich finde es ganz wichtig, dass man privates Eigentum in Ruhe lässt.
Ja.
Also habe ich mich auch so noch nie dran vergriffen.
Hm.
Ich finde es auch wichtig, dass, also mir wurde das auch früher so gelernt, von dem, der mir das beigebracht hat, dass du malst es auf dem Blatt und dann schaust du erstmal, wenn du es auf dem Blatt gescheit hinkriegst, dann gehst du an die Wand. Sonst kriegst du einfach auf die Finger. Und heute wird sehr schnell an die Wand gegangen, sage ich mal. Das sieht man auch, was da teilweise ist, wo du denkst, er hat noch nie eine Dose in der Hand gehalten und merkst du genau einfach an der Führung. Und er malt da jetzt irgendwas hin.
Mhm.
Ist, ja, ist sehr, sehr schwieriges Thema.
Mhm.
Also, das ist echt ein schwieriges Thema. Ich finde auch, es wird teilweise, wenn ich an Kunstwerken oder so sehe oder an Statuen, dass da hingeschmiert wird. Oder in München, wo die Uni besetzt wurde, haben sie mich auch mitten in der Nacht angerufen, meinten, hey, du kennst dich doch damit aus, wir haben hier ein kleines Problem. Und dann haben sie ihn irgendwie in der Uni die Statue vollgeschmiert. Finde ich, geht nicht sowas.
Ja, ja.
Sehr, sehr schwierig.
Klar.
Ja, aber trotz alledem finde ich, ist es eine sehr, sehr wichtige Form der Kunst, weil sie einfach aufschreit und weil sie zeigt, wenn was nicht okay ist. Sie ist eine sehr, sehr ehrliche Art von Kunst. Ja, wichtiger Baustein. Vor allen Dingen in Berlin, stell dir mal Berlin ohne Graffiti vor.
Ja.
Das wäre eine hart kalte Stadt. Also, aber...
Ja, viel Beton auch, das stimmt. Ja. Das ist ganz gut, wenn das halt nicht immer so nur der nackte Beton zu sehen ist.
Ja. Und man sieht ja auch, wie sich so eine schöne Wende gerade teilweise einstellt, dass Häuser, die 3, 4, 5 Mal angemalt werden, dass die Leute dann hingehen und sagen, boah, wir nehmen jetzt irgendeinen, der malt da irgendein anderes Graffiti hin, sieht man hier irgendwie viel mit was irgendwelche Läden.
Mhm.
Oder dass an Reihenhäuser oder sowas Blumen oder Wälder, Flüsse und sowas hingemalt werden, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, ja. Und
da wird eigentlich auch nicht drüber gemalt. Oder selten, finde ich.
Na, es gibt ja so ganze Stellen, wo es ja praktisch schon offiziell Graffiti gibt. Also zum Beispiel am Rüdesheimer Platz. Ist
der Mauerpark da?
Nee, Rüdesheimer Platz ist tief im Westen. Also nicht, wo die Sonne verstaubt, sondern tief im Westen von Berlin.
Okay.
Rüdesheimer Platz, das ist eigentlich mehr so ein kleiner Park, also mit so einem Springbrunnen und so. Und da gibt's halt eine U-Bahn-Station. Und Rüdesheim ist da so eine Weingegend. Und auch der Rüdesheimer Platz ist gestaltet, jetzt müssen wir so weit ausholen, ist gestaltet so in den, glaube ich, in den 20er Jahren oder sogar noch eher. Da hat man versucht, so ein bisschen so die so eine Art Bauernhäuser in die Stadt zu holen, indem man hat da ja die typischen Berliner Mietshäuser, auch relativ hoch. Und dann haben irgendwelche Architekten immer so den Dachgiebel dann noch mit so Fachwerk ausgestaltet, was man damals noch gar nicht richtig wahrnehmen konnte, aber als dann die Bäume größer waren, sieht es wirklich so aus, als wären da über den Bäumen halt so dörfliche Häuser. Also schon ganz witzig gemacht. Und die U-Bahn-Station sollte natürlich dazu passen, und da hat man dann so kitschige, also auch so in den, das also so ein bisschen so, es war dann ja schon kein Jugendstil mehr, aber man hat halt so Wein, Ranken und sowas gemacht. Und das ist dann auch mit so ganz kitschigen Bildern ausgemalt worden, wieder nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren. Also irgendwas mit Thema Wein, so Weinreben und so. Das sah aber nicht gut aus, und das war wohl auch, das waren wohl keine richtigen Künstler, die das dann wieder gestaltet haben nach der Zerstörung, also nach dem Krieg. Und das war schon ziemlich heruntergekommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich neu in Berlin war, dann immer zur TU raus, also in den 90ern, zur FU raus, in den 90ern, das war immer ganz furchtbar. Rüdesheimer Platz war total heruntergekommen da unten, obwohl das so ein schöner Platz ist und eigentlich auch eine schöne U-Bahn-Station. Aber diese völlig verblassten Sachen da aus den 50er Jahren, das war völlig daneben. Und dann haben sie irgendwann... es war entweder in den späten 90ern oder so um 2000, aber ich glaube, es war noch in den späten 90ern, da eine Graffiti-Aktion gemacht. Das heißt, es sind Leute hergegangen und haben während der Renovierung der U-Bahn, da war ja dann geschlossen, und haben da in den einzelnen Fächern unterschiedliche Graffiti hingemacht, die irgendwas mit Berlin zu tun hatten, mit der U-Bahn zu tun hatten und so. Und das, also es sind halt nicht nur also so Buchstaben-Graffiti, also Buchstabenformen, sondern eben auch richtig teilweise Bilder, aber im Graffiti-Stil auch oft so Übergänge und oft auch so absurde Sachen. Ich muss mal gucken, ob ich da nicht sogar ein paar Fotos habe, könnte ich dann auch nochmal hochladen, wo man dann irgendwie, wo dann so die U-Bahn so über den Bildrahmen hinausfährt und so, also ganz, ganz hübsche Sachen. Und das ist jetzt auch schon wieder nicht mehr so schön. Klar, das hängt ja jetzt auch schon 10, 12, 14 Jahre, weiß ich nicht genau. Das ist ziemlich, also fand ich immer ziemlich eindrucksvoll. Und das ist natürlich schon nochmal was ganz anderes, weil es jetzt nicht einfach nur also Buchstaben sind, sondern tatsächlich oft auch richtige Bilder eben. Ne? Ähnlich wie, hier schreibt jemand was. Ah, Bahnbilder, ah, wunderbar. Die ist so, Beleuchtung wurde nun verbessert. Nö, das Pad ruckelt bei mir nicht. Aber ich habe ja hier eine schnelle Verbindung. Obwohl das nicht selbstverständlich ist. Wir sitzen im Chaos Computer Club Berlin und da sitzen auch noch andere, die dann möglicherweise die Verbindung etwas blockieren. Ah ja, Foto-Community. Aber ich habe da auch Fotos. Ich muss da mal meinen Flickr-Account mal aufräumen. Ja. Gut. Und da sieht man eben, da wird halt offiziell Graffiti gemacht. So, müssen wir jetzt alles noch vielleicht mal an Commander Taggart bitte alles ins Pad übertragen. Ich kann noch mal die Pad-Adresse hier vielleicht reintun. Aber die steht auch oben im Header, im Topic. piratenpad.de/lk013 in einem durch, ohne Zwischenraum und LK kleingeschrieben. Okay, ja, also sozusagen offizielle Graffiti-Kunst in Berlin dort. Und an anderer Stelle ist natürlich auch die East Side Gallery. Ne? Die ist ja auch inzwischen offiziell, oder?
East Side Gallery?
Ja.
Meinst du das Ding an der Mauer da dran,
ja.
Am Fluss?
Ja.
Habe ich mich immer, also was heißt offiziell, darf man da jetzt hingehen und malen? Hätte mich nämlich selber auch interessiert.
Ich glaube Weiß ich gar nicht. Schon. Ich glaube schon, wir haben das mit Stadtreisen auch mal besichtigt. Ich habe da mehrere Graffiti-Führungen mitgemacht. Das war noch ein bisschen seltsam, weil man sich da so über die Spree hangeln musste, um da hinzukommen, also auf der Rückseite. Mhm. Für die eine Seite, Das sind ja Graffiti, die wahrscheinlich unter Denkmalschutz stehen. Und dann gibt es dann auch die Rückseite.
Ja, aber die wird ja eigentlich geweißelt.
Ja, die wird geweißelt, ja. Die Rückseite?
Ja.
Unglaublich.
Also habe ich schon gesehen und... habe ich auch wieder von dem, was jetzt neu drauf ist, ein sehr schönes Foto gemacht. Da hat einer einen Tag, das eine Blume ist. Aber also der Tag eine Blume, aber sehr, sehr schön.
Also ich meine, weißeln, damit man was Neues macht, ist natürlich auch untypisch. Normalerweise wird das doch übermalt. Ne? Da gibt es doch auch dieses...
Nee, ich glaube, dieses Weißeln ist von der Stadt.
Ach so, ja. Also Berlin hat ja viel Geld. Ne? So eine reiche Stadt, da wird immer mal geweißelt, damit man neue Graffiti anbringen kann, offenbar. Ja, ja. Aber es gibt ja dieses Battle-Konzept, das steht hier noch auf meiner Liste.
Battle, ja.
Ne? Kannst du mal kurz erklären? Dann kann ich in der Zwischenzeit schon wieder ein bisschen...
Graffiti-Battle?
Ja.
Habe ich noch nicht so viel mitgemacht. Ist aber sehr spannend. Man malt halt gleichzeitig... zu einem gewissen Thema. Man kriegt die Farben meistens gestellt, also dass alle dieselben Farben haben. Der letzte Contest, den ich in München mitgemacht habe, das war erste Kategorie Taggen. Zweite war dann, wer bei dem Tag dann weitergekommen ist, mit Throw-Up. Und wer dann bei Throw-Up weitergekommen ist, ist zu Style gekommen. Und bei Style ist dann gab es dann nochmal ein Final. Und das geht eben auch auf Zeit. Ja, was meistens eigentlich ganz gut bemessen ist, muss ich sagen. Also wenn man sowas auch eine Zeit lang macht, weiß man eigentlich auch, was man in welcher Zeit hinbekommt. Und
Style aber noch gar nicht. Das, kannst du das nochmal kurz erklären, was das ist?
Style, ein Graffiti bezeichnet man als Style oder als Piece. Also ein ausgefeilter, farbiger Schriftzug. Das ist ein Unterschied,
Style und Piece.
Piece ist halt das gemalte Stück und Style ist halt der Schriftzug Style.
Ah ja.
Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Style mit einem Character male, den man dann abgekürzt Carry nennt, ne, ein Style und ein Carry mit Kann, das ist dann ein Piece. So, um es jetzt mal so zu sagen. Kannen sind Dosen. Das kommt von der Can, was dann wieder eingedeutscht wurde in die Kanne.
Na, ist doch nicht schlecht, wenn man das wieder eindeutscht. Kanne, klingt doch griffig. Can, ja gut, ist eigentlich die Dose.
Ja, genau, und die Sprühdose. Wenn dann irgendjemanden sagen würde, hast du Kannen dabei, dann meint er meistens wohl, hast du Farben dabei.
Es sei denn, es handelt sich um Leute, die Blasinstrumente spielen, Blechblasinstrumente.
Da gibt's Kannen?
Ja, die, also ich habe ja mal eine Zeit lang Posaune gespielt, das wollte ich hier gar nicht verraten. Und der werde ich noch gezwungen, das wieder zu tun. Im Jargon der Bläser, das klingt immer so komisch, ich blase. Naja, im Jargon der Bläser heißt das Ding Kanne.
Okay, ach, ah, okay.
Also wenn Leute über Kanne sprechen, müssen es nicht. Aha. Also bitte, liebe mithörenden Ordnungsmächte, die uns regieren, nicht gleich alle verhaften, die über Kannen sprechen. Es kann sich um Blechbläser handeln. Ja.
Ja, ist interessant, wie Graffiti und die Hackerkultur zusammengekommen sind in der letzten Zeit, muss ich sagen.
Ja.
Auch durch die Technik verschmilzt es sehr. Gibt es ja auch das Graffiti Research Lab oder wie die heißen zum Beispiel.
Genau.
Laser Graffiti.
Genau.
Auch über, jetzt wenn man mal die illegale Seite sieht, Leute, die sich vielleicht mit Kameras beschäftigen und keine Ahnung von Kunst haben. Und die einen haben Ahnung von Kunst, werden aber von Kameras genervt. Finden sich teilweise Symbiosen.
Ja.
Quadcopter, tolle Erfindung.
Quadcopter?
Quadcopter mit Kamera unten dran ist...
Ach so, ich also, dachte jetzt mit Laser.
Also nee, also sowas hätte man sich vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellen können. Dass, ne?
Ja, ja, klar.
Ist ja schon sehr advanced, wenn man das so will.
Ich habe ja auch ein Graffiti als Hintergrundbild, wenn du mal schaust.
Oh.
Das Foto ist von mir. Das Graffiti nicht. Das ist Heilstätten-Belitz, kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es ganz viel Kunst, also nicht nur Graffiti.
Was heißt das? Glock? Ohne.
Glock soll das heißen?
Ich hätte es jetzt als Glock.
Ich hätte es als Clash interpretiert. Dann habe ich das Foto noch veröffentlicht.
Als Clash?
Ja. Das ist doch eindeutig ein A.
Über das A lässt sich streiten.
Das ist ein A. Also bin ich ganz, also würde ich sagen,
also meistens siehst du, wenn jetzt nochmal hier, meistens taggen die Leute das nochmal hin, was sie da oben.
Ah, es ist gerade was drüber. Da muss ich den Ordner Desktop-Icon wegschieben.
Glock, siehst du? C-L-O-K.
Ah ja, das
eigentlich
ist der
sehr Bogen eindeutig. Vom Ohr. Also das K ist schon sehr eindeutig. Du siehst, der nimmt ja auch hier Serifen. Du solltest eigentlich das Bild mal pasten, dass die Leute wissen, worüber wir
ja,
reden.
Ja, okay, ja, okay, das muss ich dann machen. Das geht jetzt nicht so schnell.
Ja.
Ich werde das dann für den Podcast machen. Ja, okay. Ja, okay.
Da siehst du so, wie hier bei dem K, da ist hier oben auch noch so eine Art Serife rechts.
Das ist der Bogen vom Ohr. Ja, wir müssen das Thema wechseln, weil es jetzt die Streaming-Hörer nicht sehen können. Sei denn, nee, ich kann es nicht pasten, weil es der falsche Rechner ist. Ich muss hier wegen dedizierten Stream mit 2 Rechnern arbeiten. Ich brauche mal einen neuen, schnelleren Rechner. Bitte spendet bei Flatter. Jetzt gehe ich auch schon zum Betteln. Ja, da müsste ich nicht mit 2 arbeiten. Ah, hier sind schöne Fotos vom Rüdesheimer Platz. Sehr schön. Danke an den Chat. Sogar in Lünen, tiefste Pampa. Leider inzwischen halb abgerissen. Ja, das mit dem Abreisen ist... aber gibt's nicht auch Battles, die jetzt nicht so offiziell organisiert sind? Dass also Leute einfach...
sich battlen, na klar.
Sich battlen. Das habe ich doch... Also sieht man zum Beispiel in Erlangen. Auf dem Weg zum Chaos Computer Club muss man immer durch so einen Hohlweg gehen. Hinter so einem schrecklichen Parkhaus. Und diese Wand vom Parkhaus ist halt total... gestaltet mit Graffitis und da sieht man auch, dass sich da immer was verändert. Und
da würde ich jetzt nicht gleich auf ein Battle schließen. Battle, da musst du ja wirklich auf die Namen achten und schauen, wer mal wo was hin. Meistens steht da noch unter dem Stück was für die andere Crew.
Genau, das sieht man da aber. Also ich glaube schon,
okay.
Also die Bilder nehmen aufeinander Bezug.
Ah, genau, das ist das
Ding. Und deshalb glaube ich, dass das schon eher Battle-Charakter hat.
Also man muss da teilweise aufpassen. In München ist es jetzt zum Beispiel nicht so schwierig oder in Berlin, aber mir ist es jetzt mal im Ruhrpott passiert, wo in der Nacht an der Autobahn kamen dann auf einmal 2 Personen und ich dachte zuerst irgendwie an, was weiß ich, Polizei oder sonst irgendwas.
Sicherheitsbehörden, die uns regieren.
Genau, das waren dann aber 2 andere Sprühe, die da irgendwie heimisch waren. Und
die fanden das nicht gut, dass da
Fremde die auch kamen. Überhaupt nicht freundlich waren.
Ah, ja.
Und ich hatte noch nicht mal angefangen zu malen. Und sowas gibt's halt auch, da muss man aufpassen. In Spanien ist zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem in Spanien, da ist es sehr heftig geworden, da gehen die jetzt gar nicht mehr so drauf ein. Also da gibt's auch nicht mehr so viel Anzeigen. Hm. Die machen das dann eher mit einem Schlagstock. Und die ganzen Locals, die man da in Spanien sieht, die viel malen, die haben alle keine Frontzähne mehr.
Oh, das ist natürlich nicht so gut. Oh. Ja.
Aber die sehen das da auch, wie halt so eine Kultur so ist. Dann haben, also ich habe mit denen geredet und die waren dann auch so, look at me, I have no teeth, I go drawing every night.
Ja, ja.
Also so quasi als
ja, klar.
Statussymbol.
Statussymbol, naja, ob das so gut ist. Ja, obwohl es natürlich auch in Spanien viele Flecken hat. Spanien ist dann, glaube ich, inzwischen sowieso sehr liberal geworden. Also früher waren sie mal unentspannt. Als ich zum Beispiel meinen ersten Kontakt mit Spanien hatte, also mit Katalonien.
Ja, Katalonien ist ja.
Da habe ich auch noch Sachen gemacht, die waren schwerstens verboten. Das wusste ich nur nicht zu der Zeit. Ich habe mich dann so ein bisschen für die katalanische Sprache engagiert und habe da auf spanische öffentliche Schilder dann, inzwischen ist verjährt, deshalb kann ich das sagen, mal drauf gesagt, en català, si us plau, mit so Klebern drauf gemacht. Und jetzt war ich neulich wieder in Katalonien und inzwischen hat sich die Lage ja gewendet. Ne? Inzwischen sind natürlich die Katalanen ganz stolz und alles ist zweisprachig. Und dann hat tatsächlich einer von den Älteren, die mich noch da aus der Zeit in den 80ern kannten, dann plötzlich gesagt, ja, der hat da damals schon und so. Und dann sagt ein Kollege von mir, wenn das nächste Mal hinkommst, dann stellen sie ein Denkmal von dir auf. aber gut, ich meine, jetzt lacht man, aber damals war das hochgradig gefährlich, weil halt in den 80ern, das war ja noch kurz nach der Franco-Zeit, also Franco ist erst 75 gestorben, und in den 80ern, das war ja auch Anfang der 80er, da war der ja erst 9 Jahre tot, da ist er noch richtig durchgegriffen worden, da gab es also tatsächlich noch so Tatbestände, wer irgendwie die spanische Flagge irgendwie zerstört oder so, muss damit rechnen, da mindestens 5 Jahre in den Knast zu wandern und so. Naja, also gut, dass ich damals nicht wusste, wie gefährlich das ist, aber naja. Gut, kommen wir wieder zurück zu den Graffiti. Ich habe ja noch das Stichwort Steganographie.
Oh, interessant.
Ja. Ja, du hast das aufgebracht bei unserem Vorgespräch.
Ja. Ich mag sehr gern Steganographie und ich finde auch Bilder, die man im Netz...
Vielleicht erklären wir erstmal, was das ist überhaupt.
Steganographie, ich glaube, da würde ich lieber kurz mal Wikipedia befragen, ja, um das auch richtig zu sagen.
Wir können es ja verlinken, ist ja kein Problem.
Aber eigentlich ist es das... Ich würde jetzt sagen, das Verstecken von Sachen in anderen Sachen.
Mhm. Naja, es ist halt...
Es steht sogar, Steganographie ist die Kunst oder die Wissenschaft der verborgenen Speicherung oder Übermittlung von Informationen in einem Trägermedium, Container.
Genau, ja.
Das heißt eigentlich, sogar wenn ich das so lese, ist es ja sogar Steganographie, wenn ich es jetzt nicht in der Datei...
Nee, nicht Steganographie. Steganographie ist schnell schreiben. Ja. Auch ein interessanter Aspekt, dass, wir hatten uns neulich beim Vorgespräch schon mal missverstanden oder du dich versprochen. Als Steganographie kann man natürlich auch, da werden ja auch buchstabenähnliche Formen verwendet.
Ja.
Da könnte man auch was Graffiti-mäßiges rausmachen. Aber
Steno-Taggen finde ich auch mal witzig.
Weil du ja auf so einen kleinen Rahmen so ganzen Text bekommst. Nur halt die meisten Leute, die sich mit
Steno beschäftigen,
würden jetzt wahrscheinlich nicht zu den Taggern gehen. Das ist wirklich gut. Vor allen Dingen, je nachdem, was für eine Kurzschrift man verwendet, das ist ja auch sehr, also da gibt's ja auch so ganz interessante Schriftformen und so, weil die natürlich, also die Steganographie muss man ja schnell schreiben können. Das heißt, es ist also natürlich auch genau diese Bewegung des Stiftes mit eingeplant und so. Also da kann man sicherlich schöne Sachen draus machen. Aber wir waren jetzt bei der Steganographie, also das ist die mit den geheimen Botschaften. Also wenn man zum Beispiel irgendwie in einem Text was drinstehen hat mit Blumen verkaufen oder so, bedeutet das, ne, jetzt
morgen treffen wir uns. Buchstaben oder so.
Ja, das ist dann schon wieder, da muss man halt aufpassen, Das geht dann, das ist ja was anderes als Chiffrieren. Ne? Also beim Chiffrieren wird ja der Code verändert.
Ja.
Und bei der Steganographie, ja doch, wenn man jeden zweiten Buchstaben nimmt, das geht schon. Da ist ja nur die Schreibung der Container und es ist halt eine andere Botschaft noch mit drin. Ja.
Ja.
Genau. Ja, ja.
Ich mag das zum Beispiel sehr gern, sowas in Bilder halt mit rein zu packen. Messages, dass wenn du das eine Symbol steht für das, das eine für das, das eine für das und wenn du die drei zusammen machst, dann hast du halt Wort wieder, was dir vielleicht auch irgendwo anders hin weiterhilft.
Ja, ja.
Genauso gut kann man halt in der Computerzeit sehr, sehr schön was in Dateien verstecken. Also ich glaube auch, dass Leonardo das gemacht hätte, ehrlich gesagt. Wenn der heute leben würde, hätte der, glaube ich, auch Zeug in Files reingepackt.
Ja, wir wissen halt leider nicht genau, was er alles gemacht hat, denn das, was wir nicht mehr kennen, ist halt weg. Ich meine, er hat ja auch wirklich Sachen geheim halten wollen. Das heißt, da weiß niemand was davon. Er hat das wahrscheinlich niemandem erzählt.
Das wäre interessant, ob er bestimmte Sachen mit ins Grab mitgenommen hat oder die dann irgendwie weitergetragen werden von Leuten, die sowas wirklich ehren und schätzen. Das finde ich auch. Mache ich mir eigentlich auch öfters Gedanken drüber, muss ich sagen.
Ja, 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 da, jetzt wo du es sagst. Also mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass im Codex Atlanticus zum Beispiel bestimmte Verbformen von ihm manchmal so und manchmal anders verwendet werden. Und da habe ich mich auch schon gefragt, ob das irgendeine Bedeutung hat.
Aha.
Also es gibt tatsächlich verschiedene, also in der Zeit, im Florentinischen von Leonardo, verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel das sein Verb zu konjugieren. Und er nimmt manchmal die eine, manchmal die andere. Und das finde ich seltsam. Ja, wenn verschiedene Autoren das unterschiedlich machen oder wenn man dichtet und sagt, passt jetzt besser mal so, dann kann ich das verstehen. Aber wenn einer in einem Text, der noch dazu in Spiegelschrift geschrieben ist, verschiedene Formen verwendet, dann frage ich mich immer, da muss sich doch was dabei gedacht haben. Und gerade Leonardo, der ja so aufs Detail geachtet hat, also da könnte man noch ein bisschen forschen, da kriegt man noch einige Sachen raus.
Ja. Obwohl es da teilweise auch so ist, finde ich, wenn man dann so jemanden wie Leonardo vor sich hat und an den denkt, dass man dann sehr schnell so bei allem wieder was reininterpretiert, weil es ist sehr schwierig. Es passt auch bei den Bildern einfach zu gut oft und es ist auch viel Information da, wo man sagen kann, oder alleine wenn das Licht mal bei dem einen Objekt von da kommt oder so irgendwas, kann man auch viel reininterpretieren.
Ja, also Licht bei Leonardo ist auch nochmal wichtig. Ich verweise nochmal auf das Buch von Zöllner, habe ich vorhin schon getan. Das wird da auch nochmal aufgeschlüsselt. Da sind nämlich ganz interessante Ideen noch. Wenn man das nochmal betrachtet, wo da immer das Licht herkommt, dann denkt man auch, Moment, ist doch irgendwas seltsam. Ja, ja. Genau, also, kannst du irgendwie mal ein Beispiel nennen oder vielleicht noch irgendwas verlinken, wo man halt so eine Steganographie bei einem Graffiti oder so sehen kann? Oder dass wir mal ein Beispiel konkret haben? Ja gut, muss nicht sein. War jetzt nur...
Gerade am Suchen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich extra eins für die Sendung mache und reinpacke, so wie so ein Easter Egg, um mal schauen, ob... Oh, der Trojaner würde sich natürlich dafür toll eignen, der hier auf der Seite steht. Gestern.
Ja, mach mal. Also wir haben ja, der Podcast kommt ja noch und dann kann man ja noch was dazu machen, damit die Leute, die nur den Podcast hören, auch was davon haben. Ja, gut, während du nach Steganographie noch suchst, kann ich ja hier in meiner Liste mal noch ein bisschen weitergehen. Also das öffentliche Malen ist ja inzwischen auch noch auf eine andere Weise möglich, nämlich im Internet. Und da machst du ja auch Sachen, ne?
Also das kommt so ein bisschen daher, wo ich habe halt eben auch Grafikdesign studiert und habe einige Webseiten gemacht.
Gut, also Webseiten machen ist jetzt keine besondere Kunst. Ja, vielleicht auch. Also da müssen wir...
Ich fand auch nicht so, muss ich sagen. Auf was sprichst du mit Internetkunst an? Auf die Webseite eben, denke ich jetzt mal gerade nicht.
Nee, ich wollte eigentlich, jetzt verrate ich schon, in meinen Notizen habe ich geschrieben, dass ich dich irgendwie noch in diese Ecke leiten soll, damit du mir dann irgendwann mal einen Rant über GIMP ablieferst. Jetzt kann ich es ja schon verraten. Also normalerweise machen wir ja Werbung für Open-Source-Software, heute mal anders.
Heute spornen wir Open-Source-Software-Schreiber an, die bitte ein bisschen besser zu machen. oder sich mal an Produkten, die es gibt, ein wenig zu orientieren, weil die sind ja auch nicht so schlecht. Aber ich muss sagen, ich arbeite mit beidem. Also ich arbeite mit Photoshop, um das böse Wort jetzt mal zu sagen.
Ja.
Und mit GIMP. Wenn ich was Effektives arbeiten will oder so und ich muss schnell das Ergebnis kriegen, was ich haben mag, dann arbeite ich eigentlich mit Photoshop, weil das mache ich seit mehr als 8 Jahren. Mhm. Das Programm hat sich eigentlich auch, muss ich sagen, sehr, sehr gut entwickelt. Das nehmen nicht, wie viele meinen, dass Adobe da so die Oberhand drauf hat, wie dieses Ding ausschaut, sondern die befragen da wirklich sehr viele Leute, die damit arbeiten. Und deswegen hat auch dieses Programm einen wahnsinnig guten Workflow. Und das ist einfach das, was mir bei GIMP fehlt. Also ich glaube schon, dass GIMP mächtig ist. Nur das Einzige, was ich höre bei den Leuten, man findet es nicht. Also Leute, die mit GIMP arbeiten, finden Sachen nicht. Das ist
ja, weil sie an Photoshop gewöhnt sind. Ja.
Auch nicht so. Ich finde bei GIMP die Sortierung sehr schlecht. Photoshop ist ja wirklich von der Sortierung her wie ein Fotolabor.
Mhm.
Das heißt, wenn man da so ein bisschen Ahnung von hat oder wenn man, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, oder auch von den Filtern, wie das alles, wie die Filter zum Beispiel und wie gewisse Sachen, die man auf Bilder anwenden kann, sortiert sind. Das ist bei GIMP wahnsinnig schwer. Ich glaube, dass GIMP sehr, sehr mächtig ist. Also wirklich. Ist auch ein tolles Ding bei Open Source und ich würde es auch viel lieber, viel öfters benutzen. Aber der Workflow, also es gibt dann auch ein paar Singer, das im Internet habe ich dann geschaut, look and feel like Photoshop für GIMP, macht's auch nicht wirklich. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig schwierig ist, das Look and Feel vom Photoshop herzukriegen.
Mhm.
Also es muss ja auch jetzt nicht wirklich genau 1:1 so sein, aber dass man schon mal in diese Richtung geht. Alleine auch was viel mit Drag and Drop und wenn ich jetzt Steuerung klicke oder wenn ich jetzt Alt klicke, was ich dann noch machen kann, das ist so wichtig,
ja.
Dass ich nicht wieder hoch ins Menü muss oder dass ich das halt gerade an dieser Stelle machen kann. Mhm. Das fehlt mir da. Das fehlt mir da sehr, sehr, sehr.
Ja gut, also ich habe auch mit Photoshop gearbeitet, weil ich das damals noch von meinem Arbeitgeber finanziert bekommen habe. Und dann war es mir aber einfach zu teuer. Und wenn du was machst, was du auch veröffentlichen willst, geht's halt nicht mehr mit so einer gecrackten Version. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt GIMP. Aber ich muss auch sagen, gut, das lag vielleicht daran, dass ich vorher Photoshop benutzt habe, dass man sich dann schlecht umgewöhnt. Obwohl, ich habe dann auch mal eine Zeit lang Aperture benutzt. Und das war dann wieder leichter, da war die Umstellung dann wieder leichter. Also das ist schon, glaube ich, bei GIMP nochmal besonders schwierig. Leider, weil ich ja natürlich denke, gerade das muss es eben Open Source geben, weil halt, ne, die Leute können sich
auf alle Fälle
halt auch irgendwann Photoshop nicht mehr leisten. Das ist wirklich ein ganz, ganz teures Programm.
Und du siehst auch, wie gerne Leute einfach so mitspielen. Alleine mein Dad oder so, die machen das auf und machen gerne irgendwas, weil es halt witzig ist, dass man was mit Bildern machen kann. Also hat jetzt noch nicht mal was mit professionell zu tun.
Mhm. Ja. Ja, ja, was kann man da sagen? Also ich kenne ja nun auch ich kenne ja auch ein paar GIMP-Entwickler. Möchte die jetzt ja auch nicht so, ne, die ermutigen, weiterzumachen.
Man könnte ja mal das User-Interface nur, weiß ich.
Ja, die haben ja Leute. Also früher trafen sich ja hier sogar im Chaos Computer Club Berlin so eine Gruppe, die sich beschäftigte mit dem User-Interface von GIMP. Also da wurde schon dran gearbeitet. Nur
ich habe die, vor 4 Jahren und vor 5 Jahren angesprochen am Kongress.
Mhm.
Unten, wo die noch, waren da, glaube ich, in der im Hackcenter unten, an der Seite. Und es war kein fruchtbares Gespräch jeweils. Weil ich habe gemerkt, sobald man das Pfui-Wort sagt, also Photoshop, dann macht bei denen sehr, sehr schnell sehr viel zu. Weil, kann ich auch verstehen, so, ja, wir wollen nicht wie Photoshop sein, wir wollen GIMP sein, aber ihr habt ja was viel Schöneres, Besseres unten drunter, dann kann man das doch auch schön verpacken.
Mhm. So,
denke ich mir das.
Was machst du denn jetzt genau mit Photoshop? Denn ich meine, Photoshop ist ja, wie der Name sagt, erstmal ein Programm, mit dem man Fotos bearbeitet. Aber du machst ja jetzt hier was anderes als Fotos. Also du bist ja eher der Mensch, der malt.
Photoshop benutze ich für sehr, sehr viele Sachen. Sei es teilweise für Schablonenvorlagen, eventuell sogar, dass ich mir da erstmal was zusammenbastel, das rausmache, dann nochmal abmale, dann hole ich es wieder ins eventuell sogar rein in den Rechner. Dann ist es für bestimmte Sachen, wenn ich Linien vektorisiert haben will, ist Photoshop ganz, ganz toll. Dann, oder für so Sachen wie, wenn ich mal kurz pasten, da habe ich für einen Bekannten, sage ich mal, ein Logo gemacht. Das ist gerade auf der Eingangsseite. Sowas entsteht dann zum Beispiel mit Photoshop. Das ist dieses hier. Na, wo ist das Pad? Das ist halt so ein, wie kann man das umschreiben, ein My Little Pony Staatstrojaner.
Ah ja, ja.
Genau sowas. Und das ist halt dann auch ganz einfach mit Hand gemalt und dann im Photoshop jetzt ist irgendwo anders hingerutscht. Irgendwie spinnt das Pad auch gerade bei mir. Naja, das ist halt dann mit Hand gemalt zum Beispiel, eine schwarze Outline und sowas, dann schnell zu kolorieren mache ich dann im Photoshop. Oder, also ich mache auch wirklich Photoshop Art, da habe ich jetzt aber nichts von online.
Ja.
Na, doch, eins ist online, das kann ich kurz auch noch pasten. Das Hintergrundbild von Santa Fnord, das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist zum Beispiel ganz normales Photoshop-Bild. Wobei ich zu dem Bild sagen muss, dass die beiden Pinguine, die da drauf sind, nicht gefotoshoppt sind. Also ich habe wirklich Pinguine im Netz gefunden, die so dastanden.
Ja, das ist natürlich dann...
Ja, da ist halt der Hintergrund eben gefotoshoppt und der Heiligenschein, also sowas halt.
Ja, das sieht schon klasse aus. Vor allen Dingen diese, dahinter diese Strahlen, das hat sowas Sozialistisches. Ich weiß nicht.
Sozialistisch. Oder hier ist zum Beispiel auch noch ein Beispiel, das ist eins der letzten Bilder, was ich gemacht habe mit Photoshop. Das ist zum Beispiel wirklich von Scratch entstanden, also aus einer weißen Datei, dass man zum Schluss dann das, was hat, was sowas aussieht. Und das macht's gar nicht. Hm? Habe ich es nicht gepastet gerade?
Nee, das hast du zweimal, haben wir es zweimal.
Oh Gott, wo ist denn da das hin? Hm? Ah, jetzt. Genau. Das, das ist ein Bild, was wirklich komplett from scratch entstanden ist.
Mhm.
Da sieht man auch gerade.
Das sehe ich gerade nicht.
Irgendwie das Schwarze ganz unten.
Will er mir das nicht anzeigen. Manchmal zeigt er hier irgendwelche Sachen nicht an. Muss man nochmal im anderen. Dings
erfüllen. Ja, das kannst du auch hier finden. Wenn du auf die Seite gehst, ist es auch auf d.b.cx. Da siehst du das gerade als Hintergrundbild.
Mhm. Nee, ich werde hier nochmal mit dem Firefox das machen. Man sollte generell immer den Firefox benutzen.
Da sieht man auch zum Beispiel gerade Typografie, auf die ich gerade sehr stehe, ist so ein bisschen eine ältere wieder mit Serifen und vielleicht noch sogar so ein bisschen ein paar Schnörkeln dran, aber fraktal. Also das ist was, das ist in der heutigen Zeit erst rausgekommen vor ein paar Jahren, das gab es früher noch gar nicht so.
Mhm.
Dass man doch sehr geschwungene Schriften nimmt, aber die irgendwie wieder aufbricht.
Mhm.
Ganz kaputt einfach macht. So wie quasi Vintage könnte man da fast schon so
sagen. Ah, verstehe. Verstehe. So, ich kann es nur deshalb nicht sehen, weil, aha, jetzt sehe ich es endlich. Ah, schön. Ja, wirklich eindrucksvoll. Mhm. Der Boss. Ah, ja.
Der Bass.
Ach, der Bass. Hier sind dann der Boss. Ja, das sieht wirklich gut aus. Und das ist jetzt mit Photoshop gemacht.
Das ist nur mit Photoshop gemacht. Weiße Datei aufgemacht und angefangen.
Mhm. Ah ja, aber die Schrift ist eine Schriftart.
Die Schrift ist eine Schriftart, genau. Also gut, das ist noch nicht Photoshop.
Ja, ja. Ja, sieht gut aus. Sehr eindrucksvoll. Ja, das ist HTTPS, deshalb macht das Pad da Schwierigkeiten bei mir. Das hängt nämlich gar nicht am Firefox, sondern, naja, gut. Okay, ja. Ja, Serifen in der Schrift. Vielleicht kannst du kurz noch erklären, was Serifen sind. Vielleicht verlinkt es ja jemand, aber...
Wenn man jetzt, wenn jetzt Leute ein bisschen Schrift kennen, wenn man jetzt die Arial anschaut und die Times, dann ist die Arial eine sans-serife Schrift und die Times ist eine serifige Schrift. Das sind quasi diese...
genau, diese kleinen Schnörkel da am Ende des... so am Fuß von so einem Buchstaben, das sind das dann noch so eine kleine Ecke.
Wenn man dann so einen Strich hat, dass es stabiler steht.
Serifen, genau, ja.
Also dafür nimmt man eigentlich auch eine Serifenschrift, eine Serifenschrift ist eine Schrift, die sehr stabil steht und die sehr überzeugt. Deswegen sind zum Beispiel Zeitungen, die Times würde man nie in einer Arial finden. Deswegen ist da auch die New York Times drin.
Na, es lässt sich besser lesen, glaube ich auch.
Lesen ist eigentlich eine Arial oder sowas angenehmer zu lesen oder eine Helvetica.
Am Bildschirm vielleicht dabei, ja, gedruckt.
Auch weil du ein klareres Schriftbild hast.
Mhm.
Aber eine Times steht stabiler. Also das ist, so habe ich das zumindest bei mir bei Typografie gelernt.
Aha.
Serifenschriften nimmt man, wenn man Standhaftigkeit symbolisieren will.
Symbolisieren ist das eine. Aber ich habe bei mir
die
Erfahrung gemacht, dass ich am einfachsten, also am schnellsten und dennoch relativ gründlichen Text lesen kann, der in so einer breiteren Serifenschrift geschrieben ist. Liegt vielleicht auch daran, dass es meistens besser aussieht. Also was wie, weiß ich jetzt nicht, Garamond oder Palatino oder so, das lese ich leichter und schneller als also zum Beispiel Helvetica.
Ah, okay.
Also, so dass ich sogar schon dazu übergegangen bin, wenn ich Texte schreibe, die Überschriften, obwohl die meistens dann das Textverarbeitungssystem nimmt dann für die Überschriften keine Serifenschriften, also auch LaTeX, was ich ja manchmal benutze. Aber dann versuche ich das schon so umzustellen, dass dann doch das mit Serifen kommt, weil ich einfach, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch nur ästhetisch, dass ich das halt besser finde. Und was ist denn deine Lieblingsschriftart?
Gerade ist es Bleeding Cowboys, finde ich sehr gut. Das sind jetzt eher modernere Schriften. Hawaii Lover, Hawaii Killer finde ich sehr gut.
Müssen wir alles verlinken.
Von den älteren Schriften muss ich sagen, auf alle Fälle Copperplate Gothic Light. Wunderschöne Schrift, das ist eine Kapitalis eigentlich, also vom Standard Kapitalis.
Bitte verlinken, so schnell kann ich nicht mitschreiben.
Klassizistische Antiqua, wurde ich sogar früher getrimmt, zu die per Hand schreiben zu können.
Ui.
Eine Antiqua ist generell eine schöne Schrift.
Also nochmal, was war das? Copperplate,
Gothic, aber die Light. Die anderen sind mir ein bisschen zu...
Light.
Ja, dann und eine Antiqua und eine klassizistische Antiqua.
Ja, du musst den Namen nennen. Und ich meine, ich kann ja mal einfach Antiqua hinschreiben, aber das ist ja nicht Schrift... Sorte sozusagen. Schriftart kann man ja nicht sagen, ist ja was anderes. Ja, okay. Ja, jetzt schreibt hier jemand was. Wie gesagt, müssen wir. Bleeding Cowboy, da ist es sogar. Aber wieder im falschen Kanal sozusagen. Na gut, ich kopiere es rüber auf die andere Seite. Ach, komm mal.
Ich glaube, das ist sogar Bleeding Cowboy, dieses der Bass. Das ist halt eben, das ist eine schwierige Schrift eigentlich, um das so zu sagen, weil. Gott, ich glaube, mein Typolehrer wird mich für so eine Schrift schlagen. Das hat wahrscheinlich für ihn gar nicht mehr so viel mit Schrift zu tun, vor allen Dingen wegen diesem Fraktalen. Es ist halt irgendwie ein bisschen Jugendstil von diesen Schnörkeln, ein bisschen Western ist drinne.
Ja, durch diese Linie in der Mitte, das finde ich, da muss man sich dran gewöhnen. Das stört mich jetzt eigentlich ein bisschen. Ansonsten ist sie schön, ja. Also wenn man absieht von diesem...
Und sonst kann ich nochmal... Hawaii...
Das nennt man dann grotesk, ne? Wenn die so komische Schnörkel hat,
Hawaii,
oder? Das ist gar nicht genau. Muss ich mal nachgucken.
Killer?
Ich schreib's mir mal einfach auf.
Ich überlege gerade noch nach einer. Kann ich denn hier nicht irgendwo meine Schriften kurz öffnen?
Ja, also ich finde ja auch immer...
Figlet ist noch ganz toll, wenn ich das da noch irgendwie das
Figlet,
einbringen kann.
Wie schreibt man das denn? Da schreibst du doch gleich ins Pad.
Sonst nee, nicht als Schrift, als Shell.
Als Shell?
Na, kennst du nicht Figlet?
Nee.
Also die Leute, die zuhören, ich bin mir sicher, es kennen einige Figlet. Wenn
was
nicht,
ist denn das?
Bitte mal apt get install Figlet machen. Und dann Figlet, ich zeig das mal kurz, dass er sich was vorstellen kann. Guck mal, wenn ich hier jetzt Figlet 1337 Kultur mache.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst.
Genau. Und da gibt es dann auch Fig-Fonts.
Genau, ja.
Das hat jetzt wenig mit Typografie zu tun, aber ich finde, es passt sehr gut
hier. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, ja. Also, bitte verlinken.
Figlet, ganz, ganz. Ich werde.
Leider war es immer rausgeschmissen, jetzt
gleich wegen Spam.
Nee,
das mal da reinhaue. So. Das ist bei den meisten angekommen.
Ja, ich sehe es. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, es hat jetzt endlich auch schon jemand ins Bett übernommen. Nicht nur im Chat. Ja, das ist wieder was gelernt.
Genau. Für die ganz coolen kann man dann noch Figlet-Toilet mit -Gay machen. Dann stellst du es in Regenbogenfarben dar.
Super, in Regenbogenfarben. Das ist doch.
Figlet-Toilet.
Unterstützt deine Shell über Farben.
Remote -Gay. Dann ist das so. Mir hat es jetzt gerade nur den Font verdorben.
Ja, siehste?
Dann muss ich noch einen Font dazu machen. Oh, wie mache ich den? Ich glaube, mit -F. Bubbles war wahrscheinlich ein Font. Dann ist Bubble wahrscheinlich ein Font.
Ja, klasse, was es alles gibt.
Das ist jetzt ein anderer Font, aber da jetzt siehst du Liedkultur. Bubble-Schrift und.
Ich kann da zwar nicht mehr so viel erkennen. Ja, doch, da in der Mitte steht es.
Genau,
in der Mitte.
Kann ich auch, also es gibt da mehrere Fonts, in denen man das machen kann. Ich weiß nur gerade keinen auswendig.
Sehr schön. Ja. Ja. Nicht schlecht, was man wieder alles. Jetzt kommt eine Durchsage von unserem Techniker. auf Jabber. Ach, der hat noch Probleme mit einem anderen Podcast. Schweigen müssen wir nicht. Moment, jetzt.
Beide im Chat.
Beide im Chat, genau. Also Schriftarten haben wir jetzt mehr oder weniger abgearbeitet. Also ich mag ja, obwohl jetzt alle Leute sagen, oh, ist das blöd. Ich finde ja immer noch, also mich fasziniert ja die Futura, also die echte Futura wirklich sehr, weil das ja alles geometrische Formen sind. Die ist ja geometrisch konstruiert. Und das ist, also natürlich nicht bei der landläufigen, die man dann auf den Schildern der Deutschen Bahn und so sieht, ist das ja nicht mehr ganz korrekt. Die haben die ja schon angepasst. Aber eigentlich ist das toll, wenn das O richtig rund ist und das C und so, aber naja.
Das tut mir schon fast weh.
Ah, doch, das hat was.
Das lebt so wenig, finde ich.
Ja, das kann man natürlich nicht für ganze Texte nehmen, aber mal so. So oft für so einen Bahnhofsnamen oder. Wenn ich ans Finanzamt schreibe, um zum wiederholten Mal eine Fristverlängerung einzufordern. Ich brauche ja immer ich brauche ja immer 5 Fristverlängerungen und dann schreibe ich in Futura. Weil ich denke, das ist irgendwie, auf der einen Seite stellt es mich so, so ehrlich da, weil das so eine ehrliche geometrische Schrift ist. Außerdem ist das so, der Spanier würde sagen Quadratico. Die Deutschen sind immer Quadratico. Und das Finanzamt ist natürlich der Inbegriff von Quadratico. Das ist in der Tat dann immer sehr eindrucksvoll. Also Quadratico. Jetzt habe ich ja als nächstes Stichwort das Ideenbuch. Das haben wir schon mehrfach erwähnt. Du hast da
das
ein Buch,
ja.
In dem du dann immer deine Ideen notierst und dann werden die hinterher mal groß.
Ja. Ja, mal durchblättern, aber ist wahrscheinlich
schwierig. Ja, das Durchblättern jetzt, ist schwierig, weil das die anderen nicht sehen können. Also ich wollte halt nur noch mal so die Arbeitsweise sehen. Du hast halt immer so ein Buch dabei, also richtig so aus Papier, ne, kennt man heute gar nicht mehr. Also, dass man nicht so aufklappt wie ein Laptop, sondern wenn man das Laptop zur Seite dreht und aufklappt, das nennt man Buch. In der Mitte ist toter Baum und da machst du deine Skizzen. Wie machst du die eigentlich, mit Bleistift oder was?
Meistens Kuli, weil Kuli ist sehr, ist eine der brutalsten Sachen, muss ich sagen, so zu malen, finde ich.
Ja.
Aber auch gleichzeitig ein flowiges, also brutal deswegen, weil nicht radierbar. Kuli steht halt erstmal, wenn Kuli dasteht. Mhm. Und ist aber trotzdem sehr weich. Bleistift mag ich nicht so gerne, muss ich sagen. ja, nee, Kuli ist eigentlich so, die meisten Sachen mache ich mit Kuli.
Mhm.
Muss sagen, ich mag auch Big Kuli. Die funktionieren immer beim ersten Mal, das ist mir sehr wichtig, die sind billig. Es muss jetzt nicht der ausgefeilte Kuli sein, er muss einen schönen weichen Druck haben, der darf jetzt nicht zu spitz sein, er darf nicht schmieren. Das ist wichtig und er muss auf Anhieb funktionieren und ich darf nicht vorher erstmal kritzeln. Das bringt den Flow aus der Idee raus.
Ja, verstehe. Ja. Also wieso nicht Filzschreiber? Ich dachte, die Leute nehmen immer Filzschreiber.
Na, Filz nehme ich bei dem Buch nicht, weil es durchdrückt. Entschuldigung, ich habe noch mal kurz in einen Keks.
Ja, das ist ja kein Problem. Das
Lob an Markus, Oma.
Ja, die ist wirklich klasse. Also die Oma, weiß ich nicht, aber das Gebäck ist gut.
Beide.
Da sind auch noch so schöne Schokoladenfigürchen drauf. Ja, also...
Was war es denn?
Filzschreiber. Normalerweise nehmen wir immer Filz. Also ich dachte immer so Leute, die was malen, nehmen zum Skizzen machen immer Filzschreiber, weil das doch so ähnlich ist. Ich meine, wenn du taggst, ist das ja auch so eine Art Filzschreiber, dann kann man den doch auch in klein nehmen.
Ich habe auch ein paar kleine Filzschreiber immer dabei, aber die benutze ich sehr selten. Die benutze ich dann eher, um eine harte Outline oder sowas rumzumachen, wenn ich das fertige Bild schon habe oder um es nochmal nachzuzeichnen. Zum Skizzieren benutze ich wirklich einen Kuli. Filzschreiber, muss ich sagen, das ist eigentlich auch wirklich so eine der Wurzeln, wo ich herkomme, weil mein Dad hat mir damals von der Firma, hat der Eddings umsonst bekommen.
Mhm.
Das heißt, die ersten Stifte, mit denen ich gemalt habe, jahrelang waren Eddings.
Mhm.
Ja.
Aber nochmal mit dem Kugelschreiber. Also das macht, ich finde, das Blöde bei Kugelschreiber ist zum Beispiel, wenn ich Buchstaben male, schreibe, dann haben die ja immer, wenn ich die mit Kugelschreiber mache, funktionieren die gar nicht, weil man keine richtigen Striche hat, weil der Kugelschreiber halt so kontinuierlich durchschreibt und man möchte doch eigentlich, also ich will jetzt nicht mit einer Feder schreiben, das wäre ja viel zu aufwendig, aber beim Filzschreiber hat man doch wenigstens so ein bisschen die Möglichkeit, den
Duktus.
Dem Buchstaben einen Duktus zu geben, jetzt habe ich es, der sonst fehlt.
Sowas benutze ich, wenn ich Comics male oder so zum Beispiel, wenn ich Comics vorzeichne, dann habe ich gerne einen Duktus dabei.
Ja.
Wenn ich Sachen für mich jetzt persönlich nur im Kopf erstmal, also wenn ich Sachen im Kopf habe, die für mich persönlich in dem Buch ausarbeiten will, dann nervt mich eigentlich der Duktus meistens eher.
Mhm.
Also dann brauche ich was Klares, dann brauche ich einen Kuli, der macht, was er soll und fertig. Also da muss ich ja dann schon wieder drauf schauen, wie ich den Stift mache und so.
Ja gut, das lenkt natürlich ab.
Genau.
Ja,
ja, aber... Ich mag auch sehr, sehr schön kalligrafische Schriften, ist toll, mit einer schönen Feder.
Ja, klar.
Ganz, ganz schön. Mhm. Also.
Ja.
Gibt es jetzt auch Leute, die sowas mit Dose machen, ziemlich cool.
Mhm. Aber also, das ist natürlich deutlich schwerer, weil bei der Dose ja auch.
Ah, da gibt es jetzt Tricks. Also, oder was heißt jetzt? Also es sind mittlerweile gibt es ein paar guten Haufen Tricks, die man machen kann, um mit einer Dose ein anderes Ergebnis herzukriegen. Man nimmt zum Beispiel den Deckel von der Sprühdose.
Mhm.
Also nicht das Cap, mit dem man jetzt sprüht, sondern den Deckel.
Mhm.
Schneidet den oben ab und schneidet sich ein Stück raus und macht quasi wie nochmal eine Schablone davor, vor das Cap. Also man schneidet sich quasi aus dem Deckel dann so ein Schild raus, was dann vor dem Sprühcap steht, dass man gegen dieses Schild sprüht. Und da kann man dann wieder einen Schlitz reinmachen. Und dann hast du ja wieder einen Kalligraph, also dann hast du wieder einen Strich. Und damit lässt sich auch sehr schön taggen und so, das machen zum Beispiel manche. Oder es gibt diesen Trick, der ist schon sehr advanced, dass man eine Spritzennadel nimmt, puppelt die ganz leise in das Cap vorne rein, also in den Sprühkopf, in das Loch. Und an der anderen Seite ist ja ist so eine Nadel von der Spritze, hat die so einen Plastikaufsatz.
Mhm.
Und den zündet man an. Und dann läuft er an der Nadel runter und verbindet sich mit dem Cap. Und dann hat man quasi einen sehr langen, dünnen Aufsatz auf diesem Cap, was dann fast wie so ein Öl- oder Kontaktspray-Dingen aussieht. Ist halt nur noch um einiges feiner, wo aber extrem hoher Druck durchgeht. Und dadurch kriegt es auch auch so eine Art Kalligraphie-Effekt. Vor allen Dingen das Schöne daran ist, es sprötzelt noch so leicht. Das heißt, man kriegt einen sauberen Strich, aber trotzdem noch so leichte Sprötzel-Dreck-Effekt außenrum, der halt aber schön und gewollt ist und nicht ungewollt.
Oh, dazu hätte ich ja gerne mal ein paar Links. Also lieber Chat, ne? Normalerweise ist ja so, der Chat stellt Fragen.
Ich wüsste noch nicht mal, wo man hier sowas
diesmal
findet.
Diesmal lassen wir den Chat arbeiten. Das ist natürlich klasse.
Also Markus Müller ist zum Beispiel einer, der so sehr viel arbeitet. Von dem habe ich das auch. Und von dem haben das in München sehr viele abgeschaut. Also das mit dem, dass man den Deckel von der Dose nochmal benutzt und sich da einfach was rausschneidet. Und der verkleinert sich nochmal so den Sprühstrahl und hat aber für sich da auch, wenn er so malt, hat er da schon so ein Gummiding um die Dose rum und einen Teller, der unter der Dose steckt, weil die ganze Farbe, die nicht auf die Wand geht, die geht ja hinten an diesen Deckel dran. Und das läuft dann ziemlich schnell, ziemlich voll. Und da muss man halt aufpassen, dass einem dann die Soße, die da oben drin schwimmt, nicht aufs Bild rotzt und so.
Ja.
Aber man kriegt halt viel feinere, kleinere Linien mit Dose hin. Also auch wirklich ganz, ganz hauchfeine.
Ja, es gibt ja dann auch unterschiedliche eben Sprühköpfe.
Genau.
Ja,
also
natürlich dann entsprechend mit feinerem Strahl und weniger feinerem Strahl. Nee.
Ja, da gibt's Softcaps und normale Caps. Die Softcaps haben eher einen softeren Strahl und dieses ist dann nochmal alles unterteilt in Skinny, Super Skinny, Fat Cap, Flow Cap. Wenn man das Cap jetzt abnimmt und unten in das Cap reinschaut, dann sieht man ja so einen Stempel, so einen kleinen. Und dieser kleine oder so ein kleines Röhrchen. Und dieses kleine Röhrchen hat immer eine Einkerbung. Gut, Skinny Caps oder Super Skinny Caps haben da überhaupt keine Einkerbung drin. Also wir reden noch nicht über das Loch vorne, wo die Farbe rauskommt, sondern erstmal darum, wie viel Farbe in das Cap reinkommt. Mhm. Und das steuert man mit diesem Schlitz. Und wenn man sich da zum Beispiel, kann man sich auch selber Caps frisieren, wenn man jetzt was aus dem Baumarkt kauft, die haben meistens Scheiß-Caps, also die würde ich eh überhaupt nicht nehmen. Die kann man sich auch sehr nett frisieren, wenn man da das Cap abnimmt und unten mal so grob in der Hälfte abschneidet und die Hälfte wegmacht. Dann kommt da sehr viel Farbe raus. Das ist auch für das Loch besser, weil die Baumarktfarben haben meistens zu viel Druck für zu wenig Farbe. Die schießen da so raus. Und so kann man sich halt die Caps selber noch frisieren, sage ich mal.
Mhm.
Oder für sich selber hinbiegen. Teilweise nehme ich auch sehr gerne Caps, die mit denen ich schon einen Tag oder zwei gemalt habe, wo dann die halt eben schön dünne sind, wo aber noch was durchgeht. Also.
Und wo kauft man die, wenn ich im Baumarkt? Ist da Fachhandel?
Ja, in Berlin weiß wie heißt der in Berlin? Writer's Corner gibt's hier.
Mhm.
Der ist, glaube ich, irgendwo.
Im Prenzlauer Berg in der Gleimstraße gibt's irgendwie.
Genau,
was,
das ist der, glaube ich, sogar.
Genau, und in der Gülbenstraße, direkt da, wo ich wohne, gibt's auch.
Nice, was. Weiß ich in Berlin gar nicht. Ja. Aber da gibt's zum Beispiel auch Tuschen und Marker und Filze. Also jetzt nicht so Filze zum Skizzieren, sondern eher Filze, um mal draußen an der Wand was zu skizzieren. Das gibt's da auch alles.
Mhm.
Das ist schon ein richtiger Markt entwickelt.
Mhm.
Siehst du dann auch überall draufstehen, No Buff, Anti-Drip, Covers All.
No Buff? Achso, No Buff ist kein
Genau, das, also kannst nicht wegwischen, gießen, kannst über alles drüber, trocknet sofort. Also sie haben jetzt auch Farben rausgebracht von Montana zum Beispiel, die Nitro. Unglaublich krasses Ding, das ist eine Farbe, da gibt es leider nur 5 Töne. Aber die ist auf Nitro-Basis, die Farbe. Und das ist, selbst wenn du da sogar auf nasses Blech sprühst, das ist sofort zum Anfassen trocken und die Wassertropfen, also normalerweise, wenn man Wassertropfen ansprüht, zum Beispiel auf nasses Blech, also die Maler wissen jetzt, warum ich von nassem Blech rede, die Wassertropfen die tust du mit Harzfarben oder Acrylfarben, tust du da drüber lackieren. Das heißt, dann wird da so eine kleine Kruste, kriegt die und wenn dann der Tropfen kaputt geht oder das Ding, dann hast du halt da so ein kleines Loch drin, weil die Farbe dann nicht am Material gehaftet hat. Und bei der Nitrofarbe hatte ich das erste Mal in meinem Leben, dass du malst auf eine nasse Fläche und die Tropfen kommen wieder auf die Farbe drauf. Mhm. Also die Farbe geht quasi unter die Tropfen und es ist sofort trocken. Also so schnell trocken ist unglaublich.
Das ist ja eindrucksvoll. Und wie so ein nasses Blech? Normalerweise wird doch nicht auf nasses Blech. Also wenn ich ein Auto lackiere, ist das doch trocken.
Ja, Graffiti-Maler malen oft
auf nasses
Blech.
Ach so, verstehe. Ja, Entschuldigung.
Ja, also klar. Da gibt's auch den Spruch, only steel is real.
Verstehe, genau.
Das zieht sich dann zum Beispiel auf Züge oder so was ab.
Ja, klar, genau. Und da gibt's das Problem mit den Nässen.
Meistens ist es nachts, da ist eh ein bisschen Nebel
aber
oder sonst
irgendwas. Kommt's denn drauf an, ob da nun so eine Blase, also ein Wassertropfen ist?
Naja, also gut, wenn du jetzt zum Beispiel so eine alte Sparwa nimmst und einen richtig nassen Zug hingehst, da läuft dir halt die ganze Linie runter ins Bild rein.
Ach so, ja, das ist natürlich.
Das kommt halt noch dazu.
Ja.
Du bringst ja viel Farbe da drauf.
Sparwa?
Sparwa ist eine ganz alte Sprayer-Marke.
Ach so.
Da haben viele mit angefangen.
Mhm.
Also das kann ich mal, kann ich das hier irgendwo, die Dosenmarken. Also ich muss sagen, selber male ich sehr gerne Spar. Nein, falsch. R-W-A-R, Sparer, so. Dann gibt's da noch Belden, das ist vom Feuerstein-Vertrieb, sind die. Die machen, also ist, glaube ich, mittlerweile einer der besten Farbhersteller weltweit. Feuerstein, Belden, wahnsinnig gut. Und dann gibt's noch die Nitros von Montana. Nee, von MTN, um das mal genau zu sagen, weil da gibt's ja auch eine Geschichte, die ich noch kurz erzählen könnte zu der Farbe Montana. Mhm. Da gibt's nämlich Montana, das schreibe ich mal unten dazu. Und MTN. Und Montana ist eine spanische Dosenmarke, die haben echt coole Farben rausgebracht, Harz-Acryl-Basis. Jetzt nicht so der Hammer, aber waren damals für den Preis echt cool und haben sich auch gut weiterentwickelt nach den ersten Farben. Also die erste Farbe von Montana war, glaube ich, die Hardcore-Serie. Die war noch sehr sehr wässrig und also war nicht so gut. Danach haben sie mehr Pigmente gekriegt und wurden richtig gute Farben. Und dann hat irgendeine deutsche Firma gesagt, ah, ihr macht das ja saugeil, wir machen das jetzt auch unter dem Namen Montana. Dann wurden die verklagt, haben das aber irgendwie gewonnen, die Deutschen. Das heißt, die Deutschen dürfen sich jetzt Montana nennen, deswegen kauft eigentlich keiner mehr Montana. Und die Spanier mussten sich umbenennen und deswegen heißen die jetzt MTN für Montana. Ja, und deswegen gibt's jetzt MTN-Dosen und Montana-Dosen, wo man wirklich bemerken will, MTN ist nicht Montana und Montana will man eigentlich auch, will ich mal so sagen, nicht kaufen, weil...
Man will MTN.
Ja. Ah, ja. Also auch die Farbqualität ist von Montana nicht gut. Es ist, ja.
Ja, ist das Markus Müller?
Das sieht nach, das könnte ich, also das ist oneabc.com.
Was? Oneabc.com?
One-abc.com ist das, glaube ich, habe ich auch gepastet. Muss ich mal kurz schauen. abc.com. Markus Müller, das wird jetzt wahrscheinlich echt...
Ja, das ist kein googelbarer Name.
Also, One, W-O-N?
Ach, W-O-N. W-O-N?
Sollte eigentlich gleich als erstes, glaube ich, kommen.
W-O-N?
One München. Aber irgendwie ist mein Netz gerade kaputt. Ah, shit.
Was kann hier passieren, ja.
Nee, ich hab, du hast meinen Nasenstecker.
Ja, ich sag ja.
Das ist genau das andere.
Genau, also das kann hier schnell passieren, weil hier die Nasen fehlen.
Ich kriege aber auch gerade keine IP. Jetzt.
Ja, das ist immer so ein bisschen wieder. Also One, W-O-N? Meinten Sie One ABC? Bilder von One ABC, ja, da ja. Ist doch was. OneABC.com, da haben wir es doch. Ah, sehr schön.
Genau, das bei dem siehst du auch, finde ich, sehr groß den Einfluss von jetzt komme ich drauf, Giga ist da sehr viel drin. In
Giga?
Den Bildern.
Was ist denn Giga?
Giga, HR Giga.
Ach, Giga, genau. Ach so, ja, Entschuldigung, der
das
Schweizer.
Alien,
genau.
Ja, One kann man viel, viel Zeit drauf verbringen auf der Seite.
Mhm. Also es muss gleich ins Pad, wo haben wir es? Markus Müller. Mhm. Ach ja, schon hat hier jemand schon erledigt. Vielen Dank. Sehr schön.
Ein Münchner Künstler, der im ersten Train Yard oder Train in der ersten, wie sagt man sowas, Wartungshalle war das damals, wo halt die Züge abgestellt werden. Inside Yard sozusagen wohnt. Und zwar ist es in München an der Einsteinstraße oder nicht wohnt, da hat er sein Atelier.
Mhm.
Und das ist sehr witzig, da waren damals die Wagen geparkt drinne, die mit Pferden noch gezogen wurden.
Oh.
Also ganz, ganz alte Zeit.
Mhm.
Schienenverkehr, der mit Pferden gezogen wurde.
Ja.
Ist er ganz stolz drauf, dass er da drinne wohnt.
Ja, das ist allerdings in der Tat was Besonderes.
Ja. Das, vor allen Dingen für ihn ist es halt sehr...
Ach, den Giga habe ich natürlich prompt falsch geschrieben. Genau, der schreibt sich mit einem I. Mhm. Ja. Aber er ist schon leiser. Ah, das hat der Chat schon. Ah, der Chat ist wirklich klasse heute. Sehr gut, weiter so, weiter so. Dann wird das auch was hier. Ja, gut, jetzt muss ich wieder zu meinem Konzept zurück, weil es gerade wieder eine Pause gibt, die es nicht geben soll beim Podcast. Ich bin aber gerade so ergriffen, weil ich gleichzeitig mir die Bilder hier anschaue. So, Installationen ist der nächste Punkt. Was denn für Installationen machst du?
Angefangen von, dass man Sachen in den Park einfach stellt oder an Bäume nagelt in Parks. Also ich habe zum Beispiel Sachen, die ich im Sperrmüll oder sonst irgendwo finde auf der Straße. Alte Türen oder alte Fenster male ich dann an zu Hause. Also nehme die mit nach Hause, male die an und gehe dann wieder im Park und hänge die dann wieder irgendwie dahin.
Mhm.
Oder eben so Sachen wie der Kongress.
Der Kongress? Der Chaos Communication Kongress.
Genau, da eben B01
oben. Achso, da, ja, gut.
Mhm. Mit dem Bällebad und dem ganzen Kram da fand ich eigentlich auch, obwohl das, ja, nee, das eigentlich
das Bällebad
Deko,
haben doch,
nee, das, eher eigentlich
das war auch
Deko.
Von dir, das Bällebad?
Nee, was heißt von mir?
Also, dass das da eingebaut war.
Ja, es ist, ja.
Na, da war ja dieser Halbkreis mit dem...
Mit dem Arcup, genau.
Ja, genau.
Genau, und davor war das Bällebad. Das Bällebad, eigentlich würde ich also jetzt mal sagen, das dass das Bällebad wegen Starbuck da war. Dann haben wir habe ich mir Miss War überlegt. Damals war das, glaube ich, wie das aussehen sollte, wie hoch und bla und bla.
Das sind alles Leute aus dem Club, für die, die es nicht wissen. Ja.
Okay, und dann, dann muss ich das halt da irgendwie noch einbauen, diese Größe Bällebad, wo halt dann noch Platz war. Also, obwohl das war echt ein schönes Jahr, letztes Jahr, ne?
Ja, das war vom Design her ziemlich gelungen, fand ich auch.
Ja. Haben aber wenige alles gesehen, muss ich sagen, weil da war zum Beispiel, wenn du bei dem Bällebad auf die Platten getreten bist, die waren ja unten drunter auch beleuchtet, die Bütex hat sich die Farbe geändert.
Das haben ganz wenige
gesehen und auch viel mit Projektion halt da eben auch gearbeitet. Mache ich auch so sehr gerne, also Projektion, so eine Art Lichtinstallation würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Also Projektion mag ich sehr, sehr gerne, sei es Dia oder sei es Beamer. Da ist zum Beispiel, jetzt kommt ja jetzt Mapping, damit würde ich mich auch wahnsinnig gerne mal in Zukunft beschäftigen.
Mapping, was ist das?
Das ist, dass man quasi einen Beamer auf... Oh, wie umschreibt man Mapping? Man richtet einen Beamer
in der Wikipedia
auf eine Ecke, sage ich jetzt mal, und tut halt die Objekte, die der Beamer in dem Raum anleuchtet, sozusagen rausschneiden und kann die dann einzeln ansteuern. Das heißt, das war jetzt schlecht erklärt.
Ich gucke hier gerade mal Mapping, sonstiges. Mapping-Technik, Wissensmanagement. Nee, das ist es nicht. Medizin, Genkarten, Dokumentation. Ich finde natürlich mal wieder nichts in der Wikipedia.
Na, sagen wir so, du richtest einen Beamer zum Beispiel auf eine Säule. Ne?
Mhm.
Und der schaut rechts und links vorbei. Und dann kannst du, wenn du dann weißt bei dir im Rechnerprogramm, wo die Säule ist, kannst du ja quasi nur auf der Säule Stuff abspielen lassen. Kannst aber auf der Wand hinter anderen Kram abspielen lassen.
Ah, verstehe.
Und das ist Mapping. Das heißt, man mappt halt quasi, wenn man professionell ist, irgendwie mit dem Laser. Wenn man unprofessionell ist, zieht man sich das halt alles selber rein, 2-3 Stunden. Und malt halt quasi den Raum nach, auf den man projiziert, auf den man mappt. Und dann hat man die Möglichkeit, jedes Objekt einzeln mit Videos, Farbe zu belegen.
Toll.
Und sehr interessant.
Würde ich ja gerne auch ein Beispiel haben. Hoffentlich findet jemand im Chat dazu was man dann sehen kann. Aber das wird auf jeden Fall auf dem Kongress gemacht werden.
Noch keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja,
also oben im B01 höchstwahrscheinlich nicht, weil es ist schon ein komplizierter Aufwand,
Ja, aber wo willst du es sonst machen? Weißt du, in der Party-Lounge?
Letztes Jahr in der Lounge hatten wir doch dieses Holzkonstrukt da unten drin und da war doch ein Berliner Künstler, der da gemappt hat.
Ah ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach so, war nicht so spektakulär. Und in dem Hackcenter, wenn dann die Leute da rumlaufen, das muss ja irgendwo sein, wo das nicht so, also wo man es dann auch wirklich in Ruhe betrachten kann. Dann.
Im Lounge-Zelt.
Ja. Gibt ein Lounge-Zelt diesmal?
Ich hab keine Ahnung, ich denke mal.
Die Raucher. Könnte aber kalt werden. Naja.
Beheizt.
Ja. Gut, dann habe ich ja diesen Punkt mit Installationen auch schon mal abgearbeitet. Ja, dann habe ich meine Liste insgesamt durch? Was haben wir vergessen? Also wir haben wenig über Musik gesprochen, das muss ich ja nochmal sagen. Da haben wir nur deine Vorbilder und ja.
Vorbilder habe ich bei Musik, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das habe ich nur bei Kunst gesagt.
Ach so, das waren die Musikrichtungen, die du gesagt hast. Drum and Bass.
Drum and Bass, genau.
Upstep.
Dubstep.
Nicht Upstep, Dubstep, genau. Ja. Und Vorbilder bei Musik? Gut, wenn wir schon mal dabei sind, dann ergänzen wir das noch. Hier haben wir schon...
Neue Leute, die ich jetzt gerne höre, sind Nero.
Nero. Müssen wir wieder nach oben gehen, wo die Vorbilder sind?
Auch schwierig zu sagen, was die für eine Musikrichtung machen, aber die machen so... Nero. Die machen halt Nero, so wie Prodigy Prodigy macht.
Mhm.
Also, ne?
Ne? Ja, weiß ich nicht.
Achso, ja.
Ja, gut.
Also bei Prodigy, die machen halt auch echt viele Musikrichtungen und haben aber doch ihre eigene Richtung, finde ich. Also,
mhm.
Ja. Ja, Prodigy auf alle Fälle. Von früher, Nirvana, komme ich eigentlich auch so her, so ein bisschen Kurt Cobain die Richtung.
Mhm.
Doors auch sehr gerne. Na, wie heißt er denn? Jetzt kommt es mir nicht. Jazz, sag doch mal, Coltrane. Coltrane mag ich sehr, sehr gerne. Die Beatles sind toll.
Mhm.
Beatles mag ich sehr.
Eine ganze Musikgeschichte gleich.
Ja, aber von den Vorbildern, also gibt's Daft Punk, um jetzt mal wieder neuer zu werden. Daft Punk sind sehr, sehr toll. Justice auf alle Fälle.
Mhm. Ja.
Noch nicht so Vorbild, muss ich sagen. Muss man erstmal schauen. Kenne ich noch nicht so viel von.
Mhm.
Könnten es werden, aber na, darf man schon. Also haben halt einfach eine härtere Bandbreite.
Ja. Ja. Okay. Da sind da wieder Fragen. Nero Band, das ist das wahrscheinlich, ne?
Nero Band. Ja.
Hier ins,
Nero ist eine Band. Moment.
Im Pad wird gerade Nero Band eingespeist und da hat jemand drei Fragezeichen dahinter gemacht, also der Burnus. An der sich jetzt besonders fleißig, ja, aber es sind die doch ganz bestimmt. Ja.
Musik war oben, oder?
Ja, oben war das. Wir sind jetzt wieder zurückgesprungen, genau.
Ah, genau.
Genau.
Was sonst noch für eine Musikrichtung? Für Vorbilder? Ja, auf alle Fälle Klassiker Mozart und so.
Mhm.
Finde ich auch sehr. Tschaikowski mag ich sehr gerne. Beethoven mag ich sehr gerne.
Mhm.
Ja, Beethoven habe ich seit der letzten Fusion ein komplett neues Verständnis entwickelt.
Was, auf der Fusion, da habe ich doch nicht Beethoven gespielt.
Ah, wir haben das auf der Fusion Beethoven und Händel gehört am letzten Tag auf dem Bachstelzenfloor.
Ach so.
2 Stunden lang.
Ja, gut, das ist natürlich.
Und da hatten wir, ich hatte auf einmal ein wahnsinniges, einen wahnsinnigen Einblick in die Gefühlswelt von Beethoven. Also hatte ich das Gefühl.
Unter Drogen. Ja, also ein Freund von mir, der leider inzwischen verstorben ist, war fest davon überzeugt, dass man Richard Wagner nicht im nüchternen Zustand ertragen kann, dass man das nur begreift, wenn man bekifft ist. Also
dazu muss ich auch sagen, war für mich eine sehr, also das wäre jetzt noch mal kurz in die Kunst, aber wenn man in das Dali-Museum geht und einmal nüchtern reingeht, einmal besoffen, einmal bekifft und einmal vielleicht auf Acid oder so, sehr, sehr, sehr interessant.
Ah ja.
Also wirklich, ist ein Ort, den ich dafür sehr, sehr empfehlen kann.
Wobei ich nicht ganz genau
weiß. In Figueras weiß. Ist das da.
Ja, 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 genau. Ich weiß.
Figueras.
Ja, Figueras. Ja, ich kenne es. Also ich war noch nicht im Dali-Museum in Figueras.
Aber,
ja, ich war schon mal in Figueras, aber nur kurz auf der Durchreise. Deshalb ging es nicht. Aber ich hole das irgendwann nach.
Das empfehle ich dir auf alle Fälle.
Ja.
Also,
ja,
mal, vor allen Dingen, da gibt es dann im Sommer die Dali-Nacht. Das ist so ein Special, wo man um 1 Uhr nachts nochmal ins Museum gehen kann und Dali by Night sich anschauen kann. Und dann zeigen sie auch alte Videos von ihm, was sehr interessant ist, weil er hat auch einen Blick drauf.
Ja, das muss ich mir nochmal vormerken. Also auf jeden Fall. Ja, Gut. Aber das gibt's wirklich, die Dali-Nacht.
Die Dali-Nacht gibt's wirklich, ja, die gibt's jedes Jahr.
Ja, ich habe nämlich mal auch, glaube ich, in diesem Podcast die Kunde verbreitet, dass man zum Todestag von E.T.A. Hoffmann auf den Kreuzberger Friedhof gehen sollte, wo er beerdigt ist, nachts, weil es dann immer eine Geisterfeier zu Ehren von Hoffmann geben soll. Das hatte ich als Urban Legend gehört, das fand aber nicht statt. Und eine Bekannte von mir ist dann da irgendwie hin und ist dann irgendwie auch noch nachts auf diesem Friedhof und dann war da nichts und dann war sie total sauer, dass ich das einfach behaupte. Also von daher muss man immer vorsichtig sein.
Es war die letzten 3 Jahre, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch sein, weil die haben da auch sehr großen Anklang.
Ja, das mit Hoffmann hatte ich übrigens auch bei Stadtreisen gelernt, aber die Information scheint nicht zu stimmen. Ja gut, also Dali, auf jeden Fall, klar,
ja.
Lohnt sich. Ja, was haben wir vergessen? Oder gibt's noch irgendwelche Anregungen aus dem Chat? Also auf meiner Vorbereitungsliste habe ich so ziemlich alles abgearbeitet. Ich habe hier noch stehen, was das Webseitenerstellen mit Malen zu tun hat, aber das hast du ja schon geklärt, dass da eigentlich kein richtiger Zusammenhang besteht. Ja.
Bei einer Webseite kann man auch, also das hat mich auch immer an Webseiten gestört, dass man nie so frei sein kann, wie man es da eigentlich sein will.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, also das ist in der Tat schade. Deshalb ist das mit dem Webseiten erstellen immer so eine zweischneidige Sache. Obwohl natürlich, ich meine, Kunst ist ja auch das zu ermöglichen, also viel zu ermöglichen unter Einschränkungen, ne?
Ja, also ich sage nicht, dass es keine Kunst ist. Also es gibt da vor allen Dingen, wenn man jetzt mal harte Webseiten sagen will, die mich früher sehr beeindruckt haben, das war zum Beispiel der Bauer. Es jemand kennt. Der Bauer, die haben Flash gemacht. Also ich habe damals eine Zeit lang Flash programmiert.
Mhm.
ActionScript, wuha, Hilfe. Und damals war das aber echt lange her. Das müsste noch Anfangszeit irgendwann von meinem Studium gewesen sein. Da ist der Bauer rausgekommen mit Teil 2, 3. Weiß nicht, wo die jetzt mittlerweile sind. Und da kann man auf der Seite kann man die ganzen Flash-Sachen anschauen, die gemacht haben. Und die sind schon Vorreiter in ihrer Sache gewesen, was die da so machen. Also sie haben auch schon vor 3, 4 Jahren so 5 bis 8 Megabyte Flash-Files als Seite gemacht, wo sich die Leute gedacht haben, was ist denn jetzt los? Halbe Stunde laden geht mal gar nicht.
Das erinnert so ein bisschen an Tron, die aufwachende Seite.
Ich war schon lange nicht mehr drauf.
Aber da ist kein Flash mehr, glaube ich.
Doch.
Das kann aber nicht sein, ich habe einen Flash-Blocker bei mir.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Bauer ohne Flash was macht. Das wäre... Oh, sieht ja nice aus.
Das sieht gut aus. Was ist denn das?
Also sag mir mal, dass das kein Flash ist hier.
Ja.
Ah ja, ist echt traumhaft, was sie machen einfach. Ja, neue Version draußen, lohnt sich auf alle Fälle.
Was ist denn das, der Bauer?
Das ist eine Multimedia-Schmiede.
Mhm. Mhm. Ich dachte immer, ich hätte einen Flash-Blocker. Das wird einfach abgespielt. Kann da gar nicht sein. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn man...
Ja, die machen halt viel mit 3D und haben auch, also der Bauerseiten kannst du dir auch mit 5.1 anhören. Engineerter Sound dafür, sehr, sehr gut, sehr freaky Technik.
Ja gut, den Sound habe ich jetzt abgestellt wegen Podcast und so.
Der wird wahrscheinlich auch sehr theatralisch sein. Ich weiß nicht, wenn ich das Bild so anschaue.
Ah, ja, doch, jetzt funktioniert man. Also ja, klar. Das ist hier genau, wenn du länger guckst, ist es genau die Idee von Tron.
Vielleicht haben sie auch für Tron was gearbeitet, für den Film kann ja auch sein.
Ja, kann sein, ja.
Also die sind ja schon sehr fit. Markus Bussejan, von dem kommt es.
Mhm. Schreibe ich mal gleich auf hier, für den Chat, für das Pad, der Bauer.de Flash Blocker deaktivieren. deaktivieren Sie den Flashblocker. Genau. Das sieht dann nämlich armselig aus. Aber dass nicht automatisch mein Firefox Flash blockt, das war doch mal so
eigentlich. Aber ehrlich gesagt, mich hat es auch gewundert, weil bei mir sollte es auch machen. Aber spricht ja dafür, dass sie gut sind.
Also der Sache muss ich nachgehen. Denn eigentlich ist Flash
verboten.
Verboten, genau. Ja, gut. Dann sind wir eigentlich durch mit unseren Themen. Also wenn jetzt nicht irgendwer im Chat noch gute Ideen hat, habt ihr schon über Veranstaltungen? Also was gibt es außer artbase2011.de noch? Ja, dann die Frage geht an dich.
Veranstaltungen nächstes Jahr, letztes Jahr, schwierig. Fusion war cool.
Es ist ja mehr so ein Musikereignis, ne?
Na, also auf der Fusion hat sich die Creme de la Creme, glaube ich, der deutschen Graffiti-Szene getroffen, wenn du gesehen hast, wer da alles gemalt hat. Also deutschen illegalen Szene, muss ich dazu sagen. Da war sehr viel mit Rang und Namen vertreten, die da wirklich sehr viel machen.
Die Black Hats sozusagen. Oder wie heißt das dann bei den Graffiti-Leuten, legal und illegal?
Ich glaube, das heißt dann Graffiti Cap. Und Street Art.
Die Graffiti ist legal und Street Art ist illegal.
Das ist jetzt von mir persönlich so interpretiert, aber ja.
Urban Art ist auch noch so eine Bezeichnung.
Wir hatten mal in München die Stroke, die jetzt auch in Berlin ist, wo ich sagen muss, das ist jetzt leider mittlerweile auch eine Kunstmarkt-Kunstmesse. Street Art, Kunstmarkt-Kunst. Also. Ich war bei den ersten beiden war ich dabei. Bei der ersten habe ich illegal ausgestellt, da habe ich einfach was reingehangen. Bei der zweiten habe ich dann legal ausgestellt. Bei der dritten habe ich nicht mehr mitgemacht, weil mir das ganze Konzept von denen nicht konform ist mit dem, was ich eigentlich mache. Aber wie gesagt, eigentlich ist, finde ich, Kunst schon, um das mal so damit abzuschließen, ist Kunst ist für mich eigentlich der einzige Weg, Leuten irgendwas zu zeigen.
Aha, gut. So. Ja. Ja gut, ich meine, Podcasting ist jetzt keine Kunst und da kann man zeigen, kann man mit Podcast nicht so gut.
Das ja, aber es, du siehst alleine so schon, es fällt mir schwieriger drüber zu sprechen, als wenn ich mich in einem Bild ausdrücke.
Ja.
So, und da glaube ich für mich, dass ich die meisten Leute erreiche und ich kann ihnen noch nicht mal so aufs Hirn schreiben, was sie sich denken sollen, sondern das kann sich ja jeder eigentlich für sich selber denken.
Ja.
Bei den Bildern, was er will.
Ja klar, und natürlich. Das ist natürlich das Interessante bei der Kommunikation durch Kunst, weil das eine offene Form der Kommunikation ist. Da kann jeder sich eben das reindenken, was er sich reindenken will.
Das hat mich zum Beispiel, wann war denn das? Vor ein paar Wochen waren wir in der Seabase. Da war so ein Indie-Media-Vorführung und das habe ich da auch zur Sprache gebracht, dass die meisten Indie-Media-Filme, die eigentlich trotzdem sehr gut sind, aber das ist so negativ. Die Welt ist schlecht, Umwelt ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Mhm. Ja. Und ich bin der Meinung, die Leute wissen schon längst, dass alles scheiße ist. Ja. Man sollte eher so ein bisschen witzig, nachdenklich was zeigen, aber nie immer mit diesen ermahnenden Finger mag ich nicht.
Ja.
Und da, also für mich persönlich habe ich keinen anderen Weg als Kunst oder als Malen gesehen, das wirklich auszudrücken. Und obwohl ich halt viel mache, aber das ist das, ja, wo ich sehe, ich kann irgendwie doch was Positives bewirken.
Ja. Und kannst du denn auch leben von der Kunst? Eher nicht, oder wie?
Wie viel kennst du, die von der Kunst leben?
In Berlin gibt's schon Leute, weil das Leben in Berlin an sich nicht teuer ist. Also in München ist es natürlich anders.
Vor allen Dingen von so einer Kunst. Die richtigere Frage, wie lange kannst du mit so einer Kunst überleben?
Du hast ja vorhin von einem Galeristen gesprochen, wobei ich auch nicht wirklich verstehe, wie man Street Art in eine Galerie bekommt.
Das war noch ein größerer Act mit dem, die Galerie ist jetzt leider schon zu.
Mhm.
Die gibt es jetzt seit einem Jahr nicht mehr, aber seit einem Jahr, ja, ich glaube seit einem Jahr. Das war damals die Galerie Richter und Marseille. Und ich musste ja einen Weg finden. Also ich habe ja auch noch quasi legale Kunst gemacht, Graffiti und so. Und das wollte ich aber alles nicht ausstellen. Und ich wollte alles ganz andere Sachen ausstellen. Und ich habe halt dann zum Beispiel Stencils genommen, die draußen waren und habe die dann auf Leinwand oder so gemalt und habe die einfach drinnen reingehangen.
Ah ja.
Ja, zum Beispiel. Oder habe halt Stencils genommen und die dann noch in andere Bilder eingebaut, die draußen sonst irgendwo hangen.
Ja.
Verdienen damit kann man jetzt nicht viel. Also vor allen Dingen, wenn man weiß, was dann auch Galeristen und so kriegen, die wollen halt da meistens 40-60% von dem, was man mit dem
so
Bild einnimmt.
Viel? Boah, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte,
nur, dass man das da reinhängt und...
Ich dachte, die würden die normalen Wegelagerer-Quoten nehmen, so zwischen 10-20%.
Und also ich habe auch gemerkt, dass wenn ich da Kunst verkaufe,
23 beim CCC. Ja.
Dass die Kunst, die ich verkauft habe, hat mich nicht zufrieden gemacht.
Ja.
Also,
ja,
auch die Bilder, die ich verkauft habe, drei, die haben mir zum Beispiel wahnsinnig gefallen, die kriege ich nicht mehr wieder, die sehe ich nie mehr wieder, die hätte ich mir am liebsten selber aufgehangen.
Ja, ja.
Oder,
das ist das Problem.
Oder lieber draußen auf die Straße, dass sie noch ein paar mehr sehen. Und also ja, ich habe ja nur gehört, dass sie verkauft sind und musste ich in die Galerie. Wenn man dann diese Leute da sieht, die dann wirklich das Bild kaufen, kannst du dann auch nicht sagen, nee, du nicht.
Mhm.
Aber irgendwas hat mich daran unzufrieden gemacht.
Ja.
Es ist einfach echt ein viel schöneres Gefühl für mich, wenn ich draußen auf der Straße was mal und gehe am nächsten Tag da lang und sehe, wie das einer anschaut, fotografiert oder.
Ja, klar.
Ja.
Also du machst Kunst zur Selbstbestätigung auch oder du brauchst das Feedback. Ja, nee, das ist doch nichts Böses. Also ich finde,
ich mache auch
gerne für Feedback. Also das ist mir eigentlich.
Ich mache es nicht für das Feedback. Ich freue mich, wenn das Feedback kommt. Zum Beispiel von den meisten Bildern kriegst du ja erstmal kein Feedback. Wenn ich jetzt hier in Berlin was male und dann wieder weg bin, kriege ich ja von diesem Bild ewig kein Feedback.
Mhm.
Aber wenn mir dann natürlich jemand was schickt und sagt, vor deinem Bild steht gerade irgendwie eine Touri-Gruppe, das ist dann natürlich schon was, wo man sich sehr darüber freut.
Ja. Ja. Okay, also Veranstaltung Stroke, da habe ich jetzt keinen Link gefunden, ist wieder so schwer googelbar, Stroke, also wenn mir da einer helfen kann.
Stroke München müsste, und davon müsste man glaube ich auf Berlin kommen.
Ja. Hm.
Aber die würde ich jetzt auch gar nicht mehr so empfehlen, also deswegen Veranstaltungen ist meistens irgendwie ein schöner Sonntag und man geht mal durch die Stadt und schaut, was alles Neues gibt. Also so gehe ich auch zu meinen Kunstveranstaltungen.
Ja klar, das ist
also
ja auch
das ist so die Hauptsache und dann manchmal hört man halt von Ausstellungen, aber also das ist jetzt auch nichts Großes, wo ich wirklich hingehe.
Ja klar.
Mhm. Und, ja, ist ja, um das Schimpfwort jetzt nochmal zu benutzen, Street Art.
Ja.
Da ist die Ausstellung die ganze Zeit am Laufen, ändert sich die ganze Zeit. Also wenn man da wirklich dabei ist, dann muss man auch schauen, dass man hinterher ist, auch mit Fotos und so, weil es ändert sich sehr viel, sehr schnell.
Commander Taggart hat wieder was gefunden, aber nicht im Pad.
Ah, ich habe noch einen wahnsinnig guten Street-Art-Tipp für Ausstellung. Also wirklich gratis Ausstellung, wo halt, da muss man halt da hingehen, wo das ist. Muss man ja bei der Ausstellung auch.
Ja, musst du immer, das ist schon...
Wie umschreibe ich denn das? Die Warschauer Brücke ist das, glaube ich, beim Club der Visionäre da hinten, ne? Ist die Warschauer Brücke.
Das ist die Warschauer Brücke, genau.
Diese Lola-Rennbrücke, wo die Lola durchrennt.
Nee, das ist die Oberbahnbrücke.
Ja, genau. Die
Oberbahnbrücke, nicht die Warschauer Brücke. Die Oberbahnbrücke, meinst du?
Genau.
Ja. Oberbahnbrücke, das ist die so Backstein.
Genau, und hat, die biegt
ja... Wo dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel ist. So,
ja. Und da ist, wenn man...
den Künstler kenne ich übrigens, der das Schnick-Schnack-Schnuck gemacht hat. Ja, okay.
Okay. wenn man durch... wie umschreibe ich denn das jetzt, wenn man von der Innenstadt kommt und da rausgeht, da ist links an der Wand, also am Ende von der Brücke ist erstmal links an der Wand schon mal ein sehr schönes Bild, das ist allerdings älter, von einem Menschenkopf, der sich aus ganz vielen kleinen Menschen zusammensetzt wieder.
Mhm.
Das fand ich sehr schön. Und das andere, das habe ich entdeckt, weil Leute nach oben fotografiert haben. Und ich mir dachte, wo fotografieren die denn hin? Da hat jemand eine Installation gemacht an diese Brücke dran. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das verraten will oder ob das schon so viel Spannung nimmt. Aber man hat quasi jemanden gemacht mit Kapuze, der zusammengekauert da sitzt.
Ah ja, habe ich gesehen. Ja,
hast du gesehen?
Ja.
Super, oder?
Mhm, das ist gut.
Fand ich wahnsinnig beeindruckend.
Ja, ja.
Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das ist eben an diese Brücke drangeklebt, aber halt an die senkrechte Wand. Aber da sitzt halt dann eben in aller Ruhe jemand mit Kapuze ins Gesicht gezogen und denkt nach. in Lebensgröße. Fand ich sehr, sehr schön.
Ja. Ja.
Sowas findet man echt nur in Berlin, muss ich sagen.
Ja.
Das ist.
Ja, wo man sagt, dass die Hauptstadt der Kunst irgendwie eher München ist. Aber naja.
Ja, der ja, ich bin Kunst. Ja
auch, ich bin ja auch mehr für Berlin aus Gründen. Warum? Vorhin war hier ein Link auf die Oberbahnbrücke im Pad und jetzt ist er wieder weg. Naja, gut. Da gibt es viel zu entdecken. Ja, mit dem Thorsten Goldberg, der Schnick, Schnack, Schnuck gemacht hat, könnte ich auch mal einen Podcast machen. Das ist schon wieder Podcast-Pläne. Der macht nämlich auch Kommunikation durch Kunst, ist aber allerdings sehr erfolgreich. Der kann davon leben. Das ist macht er auch sehr aufwendig.
Ich weiß gar nicht, ob es mein Ziel ist, davon zu leben.
Ja, okay, das ist die Frage. Will man vielleicht nicht, denke ich auch. Ich will ja auch vom Podcast nicht leben, aber ich bin auch nicht so gut. Okay, gut, dann haben wir es eigentlich. Dann danke ich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dem Chat, dem es hoffentlich auch Spaß gemacht hat, auch vielen Dank für die Unterstützung. Also wenn ihr noch im Chat seid und ein bisschen was ergänzen könntet im Pad, würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann gibt's das Ganze natürlich wieder zum zeitsouverän Nachhören, wie der Neusprechausdruck ist.
Zeitsouveränes Nachhören.
Ja, das ist völlig blöd. Also das ist, gut, zeitsouveränes Nachhören ist, wenn man halt nachher den Podcast hört. Also gibt's natürlich auch wieder als Podcast und ich plane schon weitere Themen, da muss ich noch mal irgendwann einen Aufruf starten, weil ich nämlich noch Leute suche. Hab ich ja beim Chaos Radio schon verkündet. Ich möchte irgendwas machen über Motorrad reparieren, Motorrad fahren und so. Dann möchte ich noch mal was über Kino machen. Na, es gibt so viele Themen. Schauen wir mal. Ja, also dann bis demnächst und noch mal vielen Dank an dich und tschüss.
Jo, Augen aufhalten draußen.
Ja, genau, das machen wir. Tschüss.